Hast du Lust auf True Crime, der selbst erfahrenen Thriller-Autorinnen den Atem raubt? Dann bist du bei uns genau richtig. Wir sind Sarah
und Nadine vom Podcast Mordhoch 2. Bei uns hörst du Fälle aus aller Welt, die so unglaublich sind, dass wir sie unbedingt mit dir teilen wollen.
Also hör uns jetzt kostenlos auf Amazon Music
und entdecke dort auch weitere tolle Podcasts wie Todesursache oder Social Sins.
Wir erscheinen immer dienstags, also folge uns, um keine Episode zu verpassen.
Wir freuen uns auf dich. Bis dann! Willkommen zu Mordhoch 2, ein Podcast über wahre Verbrechen. Ich bin Nadine Darashar.
Und ich bin Sarah Wedler. In unserem Podcast besprechen wir Fälle, die uns aus bestimmten Gründen nicht mehr aus dem Kopf gehen. Dabei spielt es für uns keine Rolle, ob ein Fall extrem bekannt oder unbekannt, ob er geklärt oder ungeklärt ist. Wir behandeln sowohl Mord- als auch Vermisstenfälle, die auf der ganzen Welt stattgefunden haben.
Denkt bitte daran, dass es sich dabei um einen realen Fall handelt. Wenn ihr also später über das Verbrechen diskutiert oder uns Kommentare hinterlasst, seid bitte respektvoll, auch zueinander. Da wir Themen behandeln, die einigen von euch sehr nahe gehen könnten, findet ihr eventuelle Triggerwarnungen in der Folgenbeschreibung.
Nadine, jetzt erzähl doch mal, warum wolltest du unseren heutigen Fall unbedingt machen?
Ja, also das ist definitiv einer der Fälle, die mich seit Jahren nicht mehr loslassen. Das war so ziemlich einer der allerersten True Crime Dokus, die ich gesehen habe. Da ging es irgendwie so um Verbrechen auf Schiffen.
Mhm.
Und ja, da habe ich diesen Fall zum ersten Mal gesehen und seitdem lässt er mich eigentlich nicht mehr los. Der spukt nur irgendwie ständig im Kopf rum. Natürlich auch, wenn ich selber reise. Und ich suchte so ziemlich alles dazu, was es darüber gibt. Irgendwelche Podcasts, Dokus, Zeitungsartikel, einfach alles irgendwie. Okay. Das ist so ein bisschen mein Chris und Lisanne-Fall 2.0.
Also, oh, ihr wisst da draußen, das muss was heißen.
Ja, es gibt so einige Fälle, die mich nicht mehr loslassen und so, aber der ist halt wirklich einer davon, vor allen Dingen, weil er sich auf einem Kreuzfahrtschiff ereignet hat und ich glaube, die Leute, die uns schon ein bisschen länger zuhören, die wissen, dass wir auch ganz gerne mal auf dem Wasser unterwegs sind. Ja, und deswegen haben wir irgendwie auch so ein bisschen so einen persönlichen Bezug dazu.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, deswegen war für mich einfach von Anfang an klar, diesen Fall, den müssen wir irgendwann machen. Also es war seit Start des Podcasts irgendwie klar und ja, Sarah und ich waren jetzt letztens nochmal zusammen unterwegs und dann haben wir irgendwie eigentlich durch Zufall wieder was über diesen Fall gehört und dann waren wir beide so drin und haben gesagt, okay, jetzt oder nie.
Ja, und wir haben dann auch wirklich mehrere, ich würde sagen, wirklich komplette Tage damit verbracht, alles zu durchforsten nach Infos zu diesem Fall. Ja, und wir haben da auch wirklich eine Menge entdeckt. Wir sind zum Beispiel mit der Wayback-Maschine in die Vergangenheit gereist, kann man sagen, haben alte Webseiten durchstöbert, die schon gar nicht mehr gibt und wir haben dabei wirklich ziemlich erstaunliche Sachen entdeckt.
Ja, und die ganz krassen True-Crime-Junkies unter euch, die können sich wahrscheinlich schon denken, um welchen Fall es hier geht. Nämlich um den vermissten Fall von Amy Lynn Bradley.
Eine kurze Werbeempfehlung von uns für euch. Nadine, weißt du, was ich ganz vergessen hatte?
Du vergisst eigentlich immer alles. Wo soll ich jetzt anfangen aufzuzählen?
Ja, aber darum geht's ja jetzt gerade gar nicht. Sondern worauf ich hinaus will, ist, ich hatte eine ganz bestimmte Sache total vergessen, nämlich wie gerne ich Eistee mag.
Ja, wie kann man das denn vergessen? Wie kann man vergessen, was man gerne mag?
Ja, das kann ich dir erklären. Ich versuche jetzt schon seit einer Weile weniger Zucker zu mir zu nehmen. Und noch dazu wurde mein Lieblings-Eistee abgeschafft. Also hatte ich da jetzt eigentlich doppelt keine Motivation mehr, welchen zu trinken. Und das, obwohl Eistee eigentlich gerade jetzt im Sommer das ideale Getränk ist.
Oh ja.
Ich meine, der ist lecker, erfrischend. Und wie der Name schon sagt, auch perfekt mit ein paar Eiswürfeln drin.
Und wenn die Eiswürfel noch Minzblätter enthalten, perfekt.
Nur mit einem Minzblätter-Fetisch. Naja, ich bin jedenfalls froh, dass ich jetzt einen neuen Eistee entdeckt habe, den ich suchten kann. Und der hat sogar noch viel mehr Vorteile als all die anderen Sorten von früher.
Ja, die waren ja einfach nur lecker.
Ja, genau. Und die Rede ist jetzt hier von den Holy Eisteas, die es nicht nur in den Standardsorten Pfirsich und Zitrone gibt, wobei die bei Holy sogar mit Honig aufgepimpt wurde, sondern auch in Mango-Passionsfrucht, Limette Matcha und Acai-Hibiskus.
Du hast schon wieder was vergessen.
Ach nö, was denn?
Vanille, Himbeer zum Beispiel. Eine der allerbesten Sorten. Und Apfel. Den finde ich auch so gut.
Ja, okay, da muss ich dir recht geben. Ich habe schon wieder was vergessen. Aber eine Sache vergesse ich nicht, nämlich, dass die Holy Iced Teas nicht nur lecker sind, sondern auch zuckerfrei, koffeinfrei und vegan. Und außerdem haben sie gerade einmal 17 Kalorien pro Portion, also auf einen halben Liter gerechnet. Und günstig sind sie auch noch. Pro Portion zahlt man nur 80 Cent.
Und?
Hast du schon wieder was vergessen?
Sie sind im Sommer perfekt zum Mitnehmen. Also für mich ist der Sommer ja so die Zeit, wo ich einfach total viel unterwegs bin. Ich mache irgendwelche Tagestrips, bin shoppen, mache Ausflüge, Wanderungen und so weiter. Auch beruflich bin ich total viel unterwegs. Und ich bin eigentlich so der Typ, der dann immer mehrere Wasserflaschen mitschleppt oder Sixpacks im Auto hat und so. Aber das ist mit Holy jetzt nicht mehr nötig. Ich brauche einfach nur meinen Shaker und diese kleinen süßen und super leichten Tütchen. Und dann kann ich mir überall was Leckeres zu trinken mixen, denn ich brauche nicht mehr als einen Wasserhahn.
Jetzt hast du aber was vergessen. Nämlich, dass es den Shaker in ganz vielen coolen Designs gibt. Aber egal, woraus ihr euer Holy trinkt, das Beste ist, dass ihr eurem Körper damit ganz nebenher auch noch was Gutes tut. Die Eistees enthalten nämlich echten Teeextrakt, Antioxidantien und Ballaststoffe, die das Immunsystem unterstützen. Das kann euch auf jeden Fall kein überzuckerter Eistee aus dem Supermarkt bieten.
Und das Beste ist, mit uns bekommt ihr eure Ladung Holy Iced Tea oder auch Holy Energy oder Holy Hydration oder auch die Milchshakes jetzt sogar noch günstiger. Mit dem Code MHZ, alles groß geschrieben, gibt es 10% für Holifizierte.
Ja, benutzt dafür sehr gerne auch den Link aus unseren Shownotes. Dann bekommen wir eine kleine Provision, was uns hilft, euch unseren Podcast weiter so regelmäßig anzubieten. Also ihr seht, jede Menge Vorteile, mit denen auch ihr in euren aktiven, erfrischenden, hoffentlich unvergesslichen Sommer starten könnt.
Cheers!
Jetzt geht's weiter mit dem Fall. Für unseren heutigen Fall reisen wir zurück ins Jahr 1998. Wir reisen in die wunderschöne Karibik, die sich in diesem Fall zum absoluten Albtraum entwickelt. Amy Lynn Bradley verbringt hier mit ihrem Bruder Brad, ihrer Mutter Iva und ihrem Vater Ron ein paar Tage auf einem Kreuzfahrtschiff. Es soll ein wunderschöner Familienurlaub werden, der in einer absoluten Katastrophe endet.
Amy Lynn Bradley wird am 12. Mai 1974 in Petersburg in Virginia geboren. Sie stammt also aus den USA. Nur 2 Jahre später kommt ihr Bruder Brad zur Welt. Die beiden verstehen sich auf Anhieb gut, sind ein Herz und eine Seele. Amy ist ein sportlicher Typ. Eine Frau, die sofort alle Blicke auf sich zieht. Sie hat kurze braune Haare und ausdrucksstarke grüne Augen. Ihre Figur ist sportlich und ihr Lächeln breit und strahlend. Amy liebt Basketball und sie liebt auch das Schwimmen. Sie hat beispielsweise eine Ausbildung zur Rettungsschwimmerin gemacht. Sie ist eine ausgezeichnete Schwimmerin, doch vor einer Sache hat sie Angst. Vor dem offenen Meer, vor tiefen Ozeanen und Gewässern, die sie nicht kennt. Keine gute Voraussetzung, um eine Kreuzfahrt zu machen. Zumindest denkt sich Amy das, als sie 1998 von ihren Eltern auf das Royal Caribbean Schiff Rhapsody of the Seas eingeladen wird. Ihr Vater Ron hat diesen Trip von seinem Arbeitgeber geschenkt bekommen. Eigentlich war es geplant, dass er mit seiner Frau Iva alleine fährt. Doch da Amy gerade erst erfolgreich ihren Uni-Abschluss absolviert hat und die beiden Kinder der Familie langsam flügge werden und gerade ausgezogen sind, haben sie beschlossen, noch einen gemeinsamen Familienurlaub zu machen. 7 Tage karibische Sonne, unendliches blaues Meer und eine All-Inclusive-Verpflegung auf einem luxuriösen Kreuzfahrtschiff. Amy, die zu diesem Zeitpunkt gerade 23 Jahre alt ist, ist, wie ihr gerade wahrscheinlich schon rausgehört habt, zuerst eher skeptisch. Sie hat Angst vor dem offenen Meer und der Gedanke, 7 Tage auf einem Kreuzfahrtschiff eingesperrt zu sein, ist ihr nicht sonderlich geheuer. Anfangs erteilt sie ihrer Familie sogar eine Absage, dann lässt sie sich aber doch zu diesem Familienurlaub überreden. Doch bereits bevor es losgeht, freut sich Amy schon wieder auf zu Hause. Sie ist dort gerade in ihre eigene erste kleine Wohnung gezogen. Und wenn sie aus der Karibik zurückkehrt, dann wartet ein kleiner Hund namens Daisy auf sie. Diesen hat sie adoptiert und er soll in der nächsten Woche zu ihr ziehen. Doch nicht nur das Hündchen und ihre erste eigene Wohnung warten auf sie. Amy hat auch einen neuen Job ergattert in einer renommierten Computerfirma. Für sie läuft es also absolut hervorragend. Am 21. März 1998 ist es dann auch endlich soweit. Amy fliegt mit ihrem Bruder Brad, der zu dem Zeitpunkt 21 Jahre alt ist, von Virginia nach Puerto Rico. Dort warten ihre Eltern bereits auf sie. Diese haben bereits einige Tage auf der Insel verbracht und heute soll es gemeinsam auf die Rhapsody of the Seas gehen. Amy verbringt den Tag unter anderem mit Shopping. Sie kauft Souvenirs und ein paar Postkarten, die sie noch von Puerto Rico aus abschickt. Hier schreibt sie, dass sie sich auf Zuhause freut. Dann geht es an Bord. Die ganze Familie Bradley schifft jetzt auf dem brandneuen Luxusliner der Reederei Royal Caribbean ein. Und ich weiß nicht, ob einige von euch da draußen vielleicht schon mal eine Kreuzfahrt gemacht haben. Es ist auf jeden Fall so üblich, dass man durch verschiedene Stationen geschleust wird. Man gibt sein Gepäck ab, der Pass wird kontrolliert. Man wird aber auch, genau wie am Flughafen, auf gefährliche Gegenstände durchsucht. Und dann, kurz bevor man an Bord geht oder gerade wenn man an Bord gegangen ist, dann wartet in der Regel ein Fotograf auf einen. Und dieser Fotograf, der fotografiert einen dann beispielsweise hinter einem Steuerrad, wo der Name des Schiffes draufsteht oder vor einer Wand, wo die Route abgedruckt ist. Es wird auf jeden Fall immer ein Erinnerungsfoto gemacht und so ist es auch bei den Bradleys. Alle vier sehen auf diesem Foto glücklich aus. Sie wirken entspannt. Als nächstes geht es für die Familie dann direkt in ihre Kabine. Diese liegt auf Deck 8 und ist eine Junior Suite mit der Nummer 8564. Auch hier mal eine ganz kurze Erklärung. Bei europäischen Reedereien, zumindest bei denen, mit denen wir bisher gereist sind, da ist das Deck 8 relativ weit unten. Dort werden in der Regel die Crewdecks mitgezählt und das startet dann so bei Deck 0 oder Deck 1. Deck 4 ist meistens das Tenderdeck, also das Deck, über das man, wenn das Schiff mal ankern muss, auf diese kleinen Boote gelangt, die einen dann an Land bringen. Bei Deck 5 geht es meistens so los mit den offiziellen Decks, mit der Rezeption und so weiter. Und Deck 8 ist dann entsprechend recht niedrig. Wenn man also auf europäischen Schiffen, zumindest auf denen, mit denen wir bisher gefahren sind, weit oben eine Kabine haben möchte, dann ist es meistens so Deck 11 oder 12. Hier, in diesem Fall auf dem amerikanischen Luxusliner, ist Deck 8 allerdings sehr weit oben. Es ist das oberste Kabinendeck, also das oberste Deck, auf dem Passagiere übernachten können. Und auf den Schiffen, mit denen wir bisher gefahren sind, da ist es so, dass sich auf Deck 7 oder Deck 6 in der Regel diese Ansammlung von Rettungsbooten befindet. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Draußen an den Schiffen hängen so orangen oder gelbe Rettungsboote. Und wenn man zum Beispiel auf Deck 8 eine Kabine hat und dann runterschaut, schaut man in der Regel direkt auf so ein Rettungsboot. Das heißt, würde man da über Bord gehen, würde man in der Regel vermutlich auf einem Rettungsboot landen. Und vielleicht erinnert ihr euch ja noch an unsere Folge 16. Das war die Folge über George Allen Smith und da ist ja gemutmaßt worden, dass er über Bord gegangen ist und auf einem der Rettungsboote gelandet ist, weil man da noch Blutspuren gesehen hat. Hier in diesem Fall ist es allerdings, wie gerade schon gesagt, ein bisschen anders. Die Kabine 8564, die liegt nicht nur sehr weit oben, die liegt auch sehr weit hinten. Und wenn man da hinunterguckt, also sich über die Reling beugt und hinunterguckt, dann befindet sich dort kein Rettungsboot. An dieser Stelle befindet sich nichts als das offene Meer. Das heißt, würde man hier über Bord gehen, würde man direkt in den Ozean fallen. Also stellt euch jetzt einfach mal vor, ihr befindet euch im 8., 9. Stockwerk eines Hauses und ihr beugt euch runter und darunter ist einfach nichts außer Wasser. Diesen Anblick gab es also vom Balkon der Bradleys aus. Und dieses Bild bzw. diese Vorstellung behaltet bitte einmal im Hinterkopf. Die Junior Suite, die sich die ganze Familie jetzt teilt, die besteht aus einem größeren Raum, also einem größeren Schlafzimmer, sowie einem kleinen Bad und eben dem Balkon, den ich gerade schon genannt habe. Die Eltern, die teilen sich jetzt das große Doppelbett und Amy und Brad, die schlafen auf einem sogenannten Sofabett. Das ist so ein ausziehbares Sofa, das zum Doppelbett umfunktioniert werden kann. Die Familie packt jetzt also ihre Koffer aus und freut sich auf 7 entspannte Tage auf dem Kreuzfahrtschiff. Das erste Ziel soll die Karibikinsel Aruba sein. Allerdings liegt zwischen dem heutigen Ablegen und dem ersten Anlegen ein Tag auf See.
Also hat die Familie ganze 2 Tage Zeit, um in Ruhe das Schiff zu erkunden. Und damit beginnen sie jetzt auch. Amy, die ja ziemliche Angst vor dem Ozean hat, traut sich dabei nicht in die Nähe der Reling. Sie hat eben wirklich ein bisschen Angst, darüber zu fallen und möchte sich der Reling nur ungerne nähern. Ihre Familie steht ihr da aber bei.
Sie reden ihr gut zu und Amy wagt sich dann auch an die Reling heran. Aber nur, wenn ihr Vater sie dabei festhält. Sie sieht jetzt, dass sie eigentlich nicht über die Reling drüberfallen kann und das ist übrigens auch wirklich so. Bei einer durchschnittlichen Körpergröße sollte einem die Reling so bis zum Bauch oder sogar bis zur Brust reichen. So eine Reling ist im Schnitt 1,10 Meter hoch und deswegen geht sie Amy, die ungefähr 1,70 Meter groß ist, bis unter die Brust. Auf manchen Schiffen ist die Reling aber sogar noch höher als 1,10 Meter und wenn man sich in Anführungsstrichen normal benimmt, dann kann es eigentlich nicht passieren, dass man da einfach so drüber fällt. Man sollte sich natürlich nicht auf die Reling setzen oder da drüber klettern oder irgendwelche Verrenkungen machen für Selfies, ne, das ist ja klar. Aber wenn man sich daran hält, dann wird es eigentlich auch nicht gefährlich. Und da stellt jetzt auch Amy fest, also sie steht jetzt an der Reling und sieht, dass ihr eigentlich nichts passieren kann, wenn sie sich da wirklich einfach nur hinstellt. Und da ist sie dann jetzt auch ein bisschen beruhigt und zieht mit ihrer Familie weiter, um das Schiff zu erkunden. Die Bradys legen sich an den Pool, sie besuchen die Shops und sie sehen sich alles ganz genau an. Denn die Rhapsody of the Seas, die ist riesengroß. Sie wurde 1997 in Dienst gestellt und gilt 1998 als eines der größten und modernsten Kreuzfahrtschiffe ihrer Zeit. Mit Platz für rund 2000 Passagiere und 11 Decks bietet sie ein neues Niveau an Komfort und Unterhaltung auf See. Besonders beliebt ist die stilvolle Schooner Bar, in der Live-Musik gespielt wird, sowie die Viking Crown Lounge hoch oben mit rundum Panoramablick und abendlicher Tanzfläche. Insgesamt verfügt das Schiff über eine Vielzahl von Bars und Lounges, ein großes Theater mit Shows und einem Casino. Und all das wollen die Bradleys voll auskosten. Auch der nächste Seetag verläuft entspannt. Die Familie verbringt Zeit am Pool, macht bei Aktivitäten mit und genießt den All-Inclusive-Service an Bord. Irgendwann am zweiten Abend kehrt Amy dann auf die Kabine zurück, um sich fürs Dinner am Abend fertig zu machen. Sie und ihre ganze Familie machen sich heute schick. Es ist eine sogenannte Black Night. Ihr kennt das vielleicht von anderen Schiffen, da gibt es immer White Nights oder Black and White Nights, wo die Menschen dann eben sich so einem Farbcode entsprechend anziehen sollen. Und hier auf der Rhapsody of the Seas ist dann eben eine Black Night. Alle schmeißen sich in schwarze, schicke Klamotten und freuen sich aufs elegante Abendessen. Aber vorher, bevor die Essenszeit beginnt, spaziert die Familie noch so ein bisschen übers Schiff und dabei werden auch wieder Fotos gemacht. Wie es den Anschein macht, auf jeden Fall von Amy und ihrem Bruder zusammen, diese Fotos gibt es nämlich noch, aber Amy wird auf dem Schiff wohl auch alleine fotografiert, dazu aber später mehr. Fotografen gibt's auf Kreuzfahrtschiffen jedenfalls immer an jeder Ecke, vor allen Dingen zu so speziellen Anlässen wie eben zu solchen Themenabenden. Die machen dann kostenlos Bilder von den Passagieren, allerdings müssen die Passagiere die Bilder dann bezahlen, wenn sie sie mit nach Hause nehmen wollen. Um sich seine Bilder auszusuchen und die dann auch zu kaufen, kann man die Galerie des Schiffes besuchen. Das ist meistens so ein langer Gang, wo dann eben links und rechts die Fotos ausgestellt sind. Und die Fotos, die werden zu dem Zweck auch ausgedruckt und die hängen dann da immer so nach Datum oder nach Themenabend sortiert. Auf jeden Fall lassen sich Amy und Brad hier eben fotografieren, bevor es dann schließlich zum Essen geht. Die Familie geht schon mal vor ins Restaurant und Amy bleibt noch zurück. Wahrscheinlich, so wird es zumindest vermutet, um noch eine zu rauchen. Denn Amy ist trotz all ihrer Sportlichkeit eine starke Raucherin. Es heißt sogar, dass sie Kettenraucherin ist und wirklich manchmal eine Zigarette nach der anderen raucht. Und da auf Kreuzfahrtschiffen das Rauchen in der Regel nicht überall erlaubt ist und wahrscheinlich in dem Restaurant erst recht nicht, bleibt Amy jetzt eben noch zurück und die anderen gehen schon mal vor. Und hier passiert jetzt etwas Komisches. Denn einer der Kellner, der fragt direkt nach Amy. Also er fragt auch speziell nach ihrem Namen. Er fragt, wo ist Amy? Und das wirkt natürlich einerseits ein bisschen komisch, dass der Kellner ihren Namen kennt. Aber andererseits ist es dann auch wieder nicht so verwunderlich, denn in den Restaurants auf Kreuzfahrtschiffen, da hat man in der Regel einen Kellner, der die ganze Zeit über für einen zuständig ist. Und dieser Kellner, der unterhält sich natürlich auch mit einem. Man stellt sich einander vor, in der Regel auch mit Namen, und deswegen ist das jetzt eigentlich gar nicht so erstaunlich, dass er Amys Namen kennt. Allerdings gibt es eine andere Sache, die schon ein bisschen auffällig ist, beziehungsweise vielleicht auch so ein bisschen unprofessionell. Denn dieser Kellner, der flirtet auch sehr viel mit Amy. Und da ist er nicht der Einzige, das tun nämlich tatsächlich ziemlich viele Leute auf dem Schiff. Vor allen Dingen viele von der Crew und vom Servicepersonal, die flirten Amy immer wieder an. Andererseits ist das auch nicht so verwunderlich, weil sie nicht nur total ausdrucksstarke grüne Augen hat, sondern wohl auch so eine absolute Erscheinung ist. Die Mutter sagt, wenn sie in einen Raum gekommen ist, dann haben sie immer sofort alle angeguckt. Gut, man kann jetzt sagen, das Servicepersonal, das muss sich eben auch ein bisschen um die Gäste kümmern. Und bei so einer jungen Frau, da haben sie sich vielleicht gerne ein kleines bisschen mehr gekümmert. Allerdings wird den Eltern jetzt eine Frage gestellt, die ihnen komisch vorkommt. Ihr wisst ja noch, dass wir gerade auf See sind, also einen Seetag haben, und morgen ist der erste Tag im Hafen, und zwar im Hafen von Aruba. Und da gehen in der Regel alle Passagiere von Bord, um sich die Karibikinsel einmal genauer anzugucken. Der Kellner vom Servicepersonal, der fragt jetzt aber, ob Amy da mit ihnen kommen kann oder mitgehen möchte. Also mit ihm und anderen Leuten von der Crew. Und zwar in eine Bar namens Carlos and Charlie's. Der Name der Bar, der kommt jetzt bestimmt einigen von euch bekannt vor und ich sag euch auch woher. Carlos and Charlie's ist nämlich eine Strandbar auf Aruba, die vor allen Dingen bei Touristen sehr beliebt ist. Allerdings ist das locker leichte Party-Image der Bar 2005 überschattet worden, und zwar im Zusammenhang mit Natalie Holloway. Natalie Holloway war eine US-amerikanische Schülerin, die 2005 bei einer Abschlussreise auf Aruba spurlos verschwunden ist. Und der letzte bekannte Ort, an dem sie gesehen worden ist, war eben die Bar Carlos and Charlie's. Also kurz zusammengefasst, 7 Jahre später ist dort Natalie Holloway verschwunden und jetzt, 1998, wird Amy in exakt diese Bar eingeladen. Ja, Nadine, sag du doch an der Stelle mal kurz was dazu, wie du das findest oder was du dabei denkst, dass die Crew jetzt was mit Amy unternehmen möchte.
Also ich finde das ein bisschen schwierig. Es ist ja jetzt so, dass Amy, als sie später zum Tisch ihrer Eltern kommt und von dieser Einladung erfährt, die Einladung ablehnt. Und sie sagt dann zu den Eltern irgendwie sowas, dass diese Crewmitglieder ihr Angst machen. Wörtlich sagt sie irgendwie sowas wie, he gives me the creeps. Sie sagt dann wohl aber auch zu ihren Eltern, dass sie mit diesen Crewmitgliedern niemals etwas unternehmen würde. Und ich finde, an dieser Stelle hat sie das auch alles vollkommen richtig gemacht und richtig reagiert. Weil, ja, ist ja ganz klar, wenn ihr die Kellner oder das Servicepersonal in irgendeiner Form Angst machen, dann sollte sie natürlich auch nicht mit denen von Bord gehen, mit denen feiern gehen, mit denen den Abend verbringen. Das ist ja ganz klar. Allerdings ist es so, dass ich schon in vielen Quellen gelesen habe oder auch von vielen Leuten gehört habe, so ja, dass das total seltsam wäre, dass das Crew-Personal sie überhaupt anspricht und überhaupt etwas mit ihr unternehmen will. Und da muss ich sagen, das finde ich nicht komisch. Ich war ja, wie gesagt, auch schon öfter auf Schiffen unterwegs und ich habe das nie so eng gesehen. Also wir haben beispielsweise mal eine Kreuzfahrt gemacht, auf der vor allen Dingen Menschen waren, die viel, viel älter waren als wir. Und das ganze Servicepersonal, die Crewmitglieder, das Animationsteam, die Leute aus dem Theater und so. Und die waren alle eher unser Alter. Und ja, entsprechend haben wir uns dann eben auch mit denen sehr, sehr viel beschäftigt und die sich mit uns. Und wir haben dann auch gemeinsam Dinge unternommen. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie abends alleine mit einer Gruppe männlicher Crewmitglieder von Bord gegangen wäre in irgendeine Bar, die ich nicht kenne. Also das nicht. Deswegen finde ich das von Amy auch doppelt richtig, dass sie das nicht gemacht hat. Aber generell war das jetzt schon so, dass da die Grenzen zwischen Gast und Angestellten ganz, ganz stark verschwommen sind. Und das finde ich auch total cool irgendwie, weil man so auch Leute aus anderen Ländern kennenlernt. Und also mir hat das immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das heißt, wenn die Crewmitglieder jetzt frei hatten, dann sind wir beispielsweise auch schon mal zusammen übers Schiff spaziert, haben uns irgendwo hingesetzt, irgendwo auf dem Schiff was getrunken oder so. Und auch bei Ausflügen hat man sich gesehen und wir haben uns zum Beispiel mit einer vom Animationsteam so gut verstanden, die hat extra dann noch ihre Schicht verschoben, um mit uns abends Polarlichter angucken zu fahren und ja, solche Sachen. Und deswegen finde ich generell diese Frage, ob Amy was mit dem Crew-Personal unternehmen möchte, zumal die ja auch gesehen haben, dass sie mit ihren Eltern unterwegs ist, jetzt gar nicht so verdächtig oder auffällig oder komisch oder grenzübertretend oder was auch immer. Allerdings, und das muss ich jetzt auch mal dabei sagen, war das bei uns aber so, dass wir auch 4 Monate lang gemeinsam auf diesem Schiff waren. Und natürlich, in 4 Monaten, da knüpft man schon Freundschaften mit den Leuten. Amy und ihre Eltern, die hatten ja generell nur eine 7-tägige Kreuzfahrt gebucht und die waren jetzt auch gerade erst mal 2 Tage da und da finde ich das schon so ein bisschen auffällig, ja, dass sie da direkt nachgefragt haben, ob die zusammen was unternehmen wollen. Weil ich zumindest finde, bei so kürzeren Kreuzfahrten, da bleibt das bei einem freundlichen, aber oberflächlichen Kontakt. Also abschließend, auf den Schiffen, auf denen ich bisher unterwegs war, war das erlaubt, da war das in Ordnung, wenn Crewmitglieder Kontakt zu den Gästen gesucht haben. Wir waren da auch nicht die Einzigen, das hat sich halt wirklich alles so ein bisschen vermischt und von daher, lange Rede, kurzer Sinn, ich finde es nicht komisch, dass sie sie ansprechen, ich finde es richtig, wie Amy reagiert hat, ja, genau. Amy, die verbringt jetzt also den nächsten Tag nicht gemeinsam mit den Crewmitgliedern, sondern mit ihrer Familie. Die Bradleys erkunden jetzt gemeinsam Aruba. Sie mieten sich Jeeps, gucken sich die Insel an, gehen shoppen und sind am Ende des Ausflugs auch ziemlich müde. Sie kehren glücklich aufs Schiff zurück und relaxen dann noch eine Weile. Später sehen sie sich noch eine Liveband an. Und hier passiert jetzt etwas, was ich persönlich so nicht kenne. Denn diese Live-Performer, die werden nicht nur von den Kreuzfahrtgästen angeschaut, sondern auch von den Locals. Das heißt, es dürfen einfach Menschen, die auf Aruba leben, an Bord kommen und sich dieses Event anschauen. Und ich glaube, dass das heutzutage so überhaupt nicht mehr denkbar wäre, weil die Sicherheitsvorkehrungen auf Schiffen mittlerweile ganz, ganz streng sind. Es gibt zwar hin und wieder so geführte Touren, wo man sich als Außenstehender auch mal so ein Schiff angucken kann, aber dass einfach irgendwelche Einheimischen oder fremde Touristen kurzzeitig am Bordleben teilhaben können, ja, das habe ich auch selber so noch nie erlebt. Und das geht jetzt nicht darum zu sagen, oh, die Einheimischen oder die anderen Touristen, die sind jetzt irgendwie alle von Grund auf komplett gefährlich oder was auch immer, darum geht's gar nicht. Es ist nur, ja, so ein Schiff ist so ein total abgeschotteter Space für sich und wenn da was passiert, ist es natürlich schon sehr, sehr gefährlich, weil niemand kann da weg, niemand kann da flüchten oder so. Und deswegen sind die Sicherheitsvorkehrungen extrem streng. Du kannst dich dem Schiff überhaupt nicht nähern, heutzutage, wenn du nicht so eine Cruise Card hast. Und auch da wird überprüft, ob das nicht irgendwie eine alte Cruise Card ist, ob du nicht vielleicht vor einer Woche mal mit dem Schiff gefahren bist, sondern es wird wirklich auch aufs Datum geguckt. Das heißt, den Schiffen, die im Hafen liegen, dürfen sich auch wirklich nur die Touristen nähern, die da drauf gerade mitfahren. Und dass da jetzt einfach so Leute wie bei so einem normalen Event an Land einfach ein- und ausgehen können, das halte ich schon ein bisschen für gefährlich. Aber ich weiß auch nicht, wie damals die Sicherheitsvorkehrungen waren. Das war nur so ein Punkt, der mir extrem aufgefallen ist, weil es in meinen Augen heute so nicht mehr geben würde. Und vielleicht merkt ihr euch an dieser Stelle auch mal den Punkt, dass sich nicht nur die Gäste des Schiffes an Bord befunden haben, sondern eben auch Fremde. Amy und ihre Mutter, die gehen jetzt etwas später an diesem Abend dann noch in die Fotogalerie. Sie möchten sich die Bilder der Black Knight ansehen. Und hier stellen sie jetzt fest, dass die Fotos, die von Amy geschossen worden sind, man macht meistens so Gruppen- und Einzelfotos, dass diese Einzelbilder von Amy weg sind. Sie sprechen das Personal darauf an, weil sie sich ja noch genau daran erinnern können, dass Amy wirklich fotografiert worden ist. Und der Angestellte, der erinnert sich auch daran, dass er Amys Bilder entwickelt hat. Er fragt sich jetzt auch, wo diese Fotos wohl hin sind. Er sucht, kann sie aber nirgendwo finden und er verspricht dann, dass die Fotos am nächsten Tag verfügbar sein werden. Wahrscheinlich denkt er hat sie irgendwo verlegt oder einfach vergessen, sie in dieser Galerie auszustellen. Aber auch diesen Punkt, den müsst ihr euch jetzt gut merken. Amy und ihre Mutter jedenfalls, die machen sich jetzt erstmal keine Sorgen. Sie haben vor, die Galerie morgen nochmal zu besuchen und sich dann die Fotos anzugucken. Amy und ihr Bruder Brad, die genießen den Abend danach auch weiter. Und sie machen jetzt bei einer Calypso-Party an Deck mit. Da wird ein Limbo-Contest veranstaltet, den die beiden Geschwister auch gewinnen. Ihre Eltern sitzen währenddessen an einem Tisch, genießen vermutlich einen Drink und schauen ihren Kindern zu, wie sie Spaß haben. Doch Ivar, der Mutter von Amy, der fällt dabei etwas auf. Sie und ihr Mann, die sind nicht die einzigen, die Amy beobachten. Auch der Kellner aus dem Restaurant, der Amy zuvor angeflirtet hat und der sie gefragt hat, ob sie auf Aruba mit ihm in diese Bar kommen möchte, der steht da und der beobachtet sie wohl. Hier wird allerdings nicht so richtig klar, ob die Mutter festgestellt hat, dass Amy bei diesem Limbo-Contest beobachtet worden ist oder später. Es kommt nämlich zu einem Vorfall zwischen dem Kellner und einem Bandmitglied der Boardband Blue Orchid. Und diesen Vorfall bekommt Ivar definitiv mit. Hier ist allerdings nicht ganz klar, wo sich die Bradleys zu diesem Zeitpunkt befunden haben. Es ist nämlich so, dass sie erst an Deck waren und später noch oben in so einer Art Disco, in so einer Lounge. Und in keiner Quelle ist ganz klar herauszulesen, wann sie sich wo befunden haben. Deswegen ist auch nicht ganz klar, ob dieser Vorfall, den Ivar beobachtet hat, auf dem Pooldeck stattgefunden hat oder eben in dieser Bar oder Lounge. Und das ist nur eine von vielen kleinen Ungereimtheiten in Amys Fall. Es ist jetzt auf jeden Fall so, dass Blue Orchid später in der Viking Crown Lounge spielt und dass Amy und Brad auf jeden Fall auch noch in dieser Viking Crown Lounge unterwegs sind. Die Eltern, die berichten allerdings selbst, dass sie sich gegen 1 Uhr nach der Calypso-Party von ihren Kindern verabschiedet haben. Das heißt, dass sie also nicht hoch in diese Disco, in diese Viking Crown Lounge gehen. Und demnach kann es logischerweise eigentlich nur so sein, dass diese Blue Orchid Band zuvor auch bei der Party an Deck gespielt hat. Die Band, die besteht aus 4 Mitgliedern und wir wollen uns jetzt auf eines dieser Mitglieder ganz besonders konzentrieren. Das ist nämlich der Bassist. Sein Name ist Alistair Douglas
und sein Spitzname ist Yellow. Und jetzt nach diesem kleinen Schlenker kommen wir zu der Sichtung von Iva. Sie sieht jetzt nämlich, wie dieser Kellner ebenfalls Amy betrachtet und wie er dann zu Alistair Douglas, also zu dem Bassisten, guckt und dann wieder so zu Amy und die beiden tauschen dann so einen Blick aus und nicken einander zu. Iva kommt das auffällig vor. Klar, man kann jetzt sagen, dass die beiden sich vielleicht einfach nur gegrüßt haben, aber so wie es klingt, hatte Amys Mutter schon das Gefühl, dass sich die beiden Männer stumm über Amy verständigen würden. Und das ist schon eine ziemlich gruselige Vorstellung, wie ich finde. Gegen 1 Uhr verabschieden sich dann die Eltern, wie gesagt, vom Partygeschehen, sie sind müde und Amy und Brad, die feiern jetzt noch in der Viking Crown Lounge weiter. Und auch hier sind die Angaben wieder nicht ganz präzise. Gesichert ist, dass Amy mit dem Bassisten Yellow getanzt hat, nachdem die Band ihren Feierabend gemacht hat. Die beiden tanzen teilweise etwas enger umschlungen und sie scheinen auch zu flirten. Dass das so war, das ist auf jeden Fall gesichert, denn davon gibt es Videoaufnahmen. Was mir jetzt allerdings nicht ganz klar ist, ist, zu welcher Uhrzeit das stattgefunden haben soll. Um 1 Uhr gehen ja die Eltern ins Bett und Brad, der wird gegen 3 Uhr ungefähr müde. In manchen Quellen steht auch, er wäre um 3.30 Uhr zurück auf die Kabine gekehrt. Er selber sagt, er glaubt, dass es 4 Uhr gewesen ist. Und Amy, die ist ihm dann wohl kurz darauf auf die Kabine gefolgt. Und für mich klingt das jetzt so, als hätten Amy und Yellow dann irgendwann in diesem Zeitraum, also irgendwann nach 1, als sich die Eltern verabschiedet haben, und ungefähr 4 Uhr, als die beiden Geschwister dann auf die Kabine gegangen sind, dass sie in diesem Zeitraum getanzt haben müssen. Allerdings, das muss ich jetzt einmal kurz vorwegnehmen, hat Yellow später ein Interview gegeben und in diesem Interview hat er gesagt, dass er zwar kurz ganz harmlos mit Amy getanzt habe, aber das nur bis 1 Uhr, weil die Crew dann aus den öffentlichen Bereichen verschwinden muss. Und das ist jetzt etwas schwierig, diese ganze Situation, dieses ganze Chaos mit den Uhrzeiten zu bewerten. Denn ja, es ist generell so, dass auf den Schiffen das Personal ab einer gewissen Uhrzeit nicht mehr in der Guest Area unterwegs sein darf. Die müssen sich dann in ihrer eigenen Area aufhalten, der Crew Area. Das ist so ein Bereich unter Deck und in der Regel gibt es da eine Bar, eine Crewmess, also eine Kantine, ein kleines Außendeck, ein Fitnessstudio und eben die Schlafkabine. Und in diesem Bereich dürfen sie sich dann noch aufhalten. Sie dürfen aber eben zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr mit den Gästen feiern oder so. Auf dem Schiff, auf dem ich jetzt zuletzt war und von dem ich gerade schon erzählt habe, da war das so, dass sich die Crew ab 2 Uhr aus der Guest Area verabschieden musste. Aber das wird zumindest heutzutage jetzt auch nicht so krass streng überwacht. Auf dem Schiff, auf dem ich war, da hat sich zum Beispiel ein Mann vom Animationsteam die komplette Reise über jede Nacht zu einer Touristin auf die Kabine geschlichen. Die war mit ihren Eltern da und die hatte eine eigene Kabine und der hat einfach jede Nacht bei ihr geschlafen. Und ja, wie gesagt, also wir haben uns mit den Crewmitgliedern da ziemlich gut verstanden und das war natürlich auch so ein Gerücht in Anführungsstrichen, was da so ein bisschen rumging. Und ich habe dann jemanden von der Crew gefragt, so ja, aber wie kann das denn sein? Wird das denn nicht irgendwie überprüft? Weil ich wusste zum Beispiel, dass ab 2 Uhr nachts auf dem Schiff Securities rumlaufen, die eben die Crewmitglieder zurück in ihre Crew-Area scheuchen, wenn die da noch unterwegs sind und die einfach so ein bisschen ein Auge darauf haben, dass da jetzt nachts auf den Außendecks oder so nichts passiert. Und um das zu erklären, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Das ist aber wichtig für später, weil das eventuell entscheidend sein könnte für ein Alibi oder eben für kein Alibi. Es ist jetzt in der Regel so, dass die Gäste und auch die Crewmitglieder sogenannte Bordkarten haben. Und die sehen so ein bisschen aus wie so Kreditkarten. Mit denen geht man an Bord, mit denen bezahlt man an Bord, mit denen weist man sich aus, mit denen funktioniert irgendwie das meiste an Bord. Es wird aber nicht nur registriert, wenn man das Schiff betritt oder das Schiff verlässt, sondern es wird auch registriert, wenn man seine eigene Kabine betritt. Hier wird dann festgehalten, wer von den Kabinenbewohnern die Kabine betreten hat und um welche Uhrzeit. Allerdings, und das ist wichtig, wird nicht registriert, wenn die Tür von innen geöffnet wird, wer jetzt diese Tür geöffnet hat. Und das ist ja klar, weil du kannst die Tür von innen ja auch ohne diese Magnetstreifenkarte öffnen. Und bei Yellow, da ist es jetzt so, dass er sich die Kabine mit einem Bandmitglied teilt. Das heißt, wenn er die Kabine betritt oder sein Bandmitglied die Kabine betritt, dann wird das registriert. Und diese Registrierung, die sehen einige als Alibi für Yellow.
Allerdings, und hier muss ich jetzt nochmal auf den Typen von der letzten Reise zurückkommen, der die ganze Kreuzfahrt über bei der Touristin geschlafen hat, da ist es so, wenn sich zwei Leute die Kabine teilen, dann ist es ohne weiteres möglich, dass Person A die Kabine öffnet, beispielsweise um 1 Uhr nachts, und dass es dann auch registriert wird. Da steht dann, Person A hat die Kabine betreten. Wenn er die Kabine jetzt allerdings nicht betritt, sondern sie nur einfach aufmacht und dann wieder zufallen lässt, dann geht das System ja davon aus, dass sich Person A in der Kabine befindet. Und das natürlich auch, wenn er in Wirklichkeit gar nicht über die Schwelle getreten ist sozusagen. Oder eine zweite Möglichkeit ist natürlich auch, dass Person A zwar die Kabine betritt, sie kurz darauf aber wieder verlässt, dann wird aber das Verlassen der Kabine registriert. Allerdings, da die Karte ja nicht benutzt wird, weiß man eben nicht, wer die Kabine verlassen hat. So, und wenn man jetzt am nächsten Morgen wieder auf die Kabine zurück möchte, da weiß ich zufällig ganz genau von dem Bettnachbarn desjenigen, der sich immer zu der Touristin geschlichen hat, wie das dann funktioniert. Person A, die am Abend ja gar nicht die Kabine betreten hat, sondern sie nur kurz geöffnet hat, klopft am nächsten Morgen einfach. Person B lässt die Person dann rein oder geht vielleicht auch mit ihr gemeinsam nach draußen und alles ist gut. Das heißt, das System registriert dann beispielsweise, Person B ist um Mitternacht auf die Kabine zurückgekehrt, Person A um 1 Uhr nachts, Person A ist aber gar nicht reingegangen und beide haben dann um 7 Uhr morgens die Kabine wieder verlassen, um zum Frühstück zu gehen und alles sieht einfach ganz normal aus und unauffällig. Ja, und so hat mir das eben ein Crewmitglied von einem Kreuzfahrtschiff erklärt. Das ist jetzt einfach nur eine rein theoretische Möglichkeit. Das bedeutet auf keinen Fall, dass Yellow das so gemacht haben muss. Es soll nur zeigen, dass diese Registrierung der Karte nicht unbedingt als Alibi gewertet werden kann.
So, jetzt aber zurück zu den Geschehnissen. Es kann also schon sein, dass Yellows Aussage in der Hinsicht stimmt, dass er ab 1 Uhr nicht mehr bei den Gästen sein darf. Allerdings gibt es ja wie gesagt diese Videoaufnahmen, von denen wir schon gesprochen haben, bei denen Yellow mit Amy beim Tanzen zu sehen ist. Und hier ist jetzt strittig, um welche Zeit diese Videos aufgenommen worden sind. In manchen Quellen heißt es gegen 1 Uhr, in anderen wiederum, dass es gegen 3 Uhr gewesen wäre. Offizielle Angaben gibt es dazu nicht. Aber Yellow, der gibt ja wie gesagt an, dass er sich nur bis 1 Uhr überhaupt unter den Gästen hätte aufhalten dürfen. Von Amy gibt es noch weitere Videos, dazu später noch ein bisschen mehr. Und es kann ja jetzt sein, dass sie dann später noch gefilmt worden ist, weil sie eben noch länger in dem Club war. Das wissen wir ja, dass sie dann noch bis, ja, 3 Uhr, später als 3 Uhr war. Dass aber Yellow dann nicht mehr da war, weil er eben in die Crew Area gehen musste. Fest steht auf jeden Fall, dass Amy und Brad gegen 4 Uhr noch gemeinsam auf dem Balkon der Kabine sitzen. Amy raucht dort noch eine Zigarette und sie unterhält sich kurz mit Brad. Sie sprechen über die Pläne für den nächsten Tag, bevor Brad dann schließlich ins Bett geht. Doch er geht nicht einfach rein in die Kabine und lässt Amy dort alleine, sondern er gibt ihr noch ein paar Worte mit. Und zwar sagt er ihr, dass er sie liebt oder dass er sie lieb hat. Dann legt er sich ins Bett und Amy, der ein bisschen übel ist, bleibt draußen auf dem Balkon. Ungefähr 2 Stunden später, auch hier variiert das immer ein bisschen, je nachdem, ob Brad und sie gegen 3.30 Uhr oder gegen 4 Uhr auf dem Balkon gesessen haben. Auf jeden Fall ist es ungefähr 5.30 Uhr, als Amy's Dad aufwacht. Er sieht sich in der Kabine um, stellt fest, dass Brad da ist und in seinem Bett liegt und schläft. Er späht dann auch so ein bisschen um die Ecke auf dem Balkon und sieht Amy dort sitzen, beziehungsweise sieht er ihre Füße und ihre Beine. Er glaubt, dass zu dem Zeitpunkt die Balkontür zu ist. Er macht sich jetzt keine weiteren Sorgen. Er denkt eben, Amy ist auf dem Balkon eingeschlafen und lässt sie auch dort sitzen. Amys Vater schläft dann auch wieder ein, nur um gegen ca. 5.50 Uhr erneut aufzuwachen, und zwar von einem lauten Knall. Er sieht sich jetzt um und stellt fest, dass seine Frau neben ihm liegt, dass Brad immer noch im Bett liegt, aber dass Amy nicht mehr auf dem Balkon ist. Außerdem steht die Balkontür ein Stückchen auf. Und das war wohl vorher um 5.30 Uhr nicht so. Ron denkt sich jetzt, dass Amy vielleicht im Bad ist und sieht dort nach, aber da ist sie nicht. Er geht auch nochmal auf den Balkon gucken und wundert sich, weil ihre Schuhe noch dort stehen. Allerdings sind ihre Zigaretten und ihr Feuerzeug weg und ja, auch Amy ist weg. Wo kann sie um die Zeit hin sein? Es ist noch dunkel draußen, allerdings befindet sich das Schiff jetzt schon ganz in der Nähe von Curaçao. Will Amy sich vielleicht von den oberen Decks das Anlegemanöver anschauen? Die genaue Anlegezeit an dem Morgen ist nicht bekannt, aber es heißt in praktisch allen Quellen, dass das Schiff zu dem Zeitpunkt schon sehr nah am Hafen ist. Und auch hier können wir so ein bisschen aus Erfahrung sprechen.
So ungefähr eine Stunde vor dem Anlegen ist schon Land in Sicht und man befindet sich immer schon ganz, ganz nah an allem dran, weil dieses in Anführungsstrichen Einparkmanöver vom Schiff einfach eine längere Zeit braucht. Das ist ja ein Riesending und das ist nicht so einfach. Und es bewegt sich dann eigentlich auch nur noch absolut in Zeitlupe. Also kann man sich schon vorstellen, dass zu dem Zeitpunkt, als Ron jetzt gerade rausguckt, das Schiff wirklich schon sehr, sehr nah dran ist am Hafen von Curaçao. Deswegen denkt sich Ron, dass Amy wahrscheinlich oben an Deck ist, um sich sowohl die Einfahrt anzugucken, als auch den Sonnenaufgang, der jetzt bald starten müsste. Trotzdem hat er irgendwie ein seltsames Gefühl und anstatt sich jetzt wieder ins Bett zu legen, geht er nach Amy suchen. In einem Interview erzählt er, dass er sich gedacht hat, sie sei sich vielleicht einen Kaffee holen gegangen oder so. Ich denke aber eher, dass sein negatives Bauchgefühl zu dem Zeitpunkt überwogen hat, denn, seien wir mal ehrlich, wenn er jetzt einfach nur gedacht hätte, seine erwachsene Tochter ist kurz draußen und holt sich einen Kaffee, dann hätte er sich ja vermutlich einfach wieder ins Bett gelegt und nicht das getan, was jetzt folgt. Denn Ron, der macht sich augenblicklich auf die Suche nach seiner Tochter. Er findet Amy aber auf den öffentlichen Decks nicht, sie steht also nicht bei den Leuten, die sich die Einfahrt in den Hafen angucken. Und er sucht jetzt weiter nach ihr, und zwar eine ganze Stunde lang. Auch hier nochmal als kleiner Zusatz, in manchen Quellen ist auch von einer halben Stunde die Rede. Er findet sie jetzt aber auf jeden Fall nicht und er sagt dann sogar den Securities Bescheid. Aber die sehen keine Dringlichkeit darin, auf dem Schiff eine 23-jährige Frau zu suchen. Sie sagen, sie hat wahrscheinlich in einer anderen Kabine übernachtet, sie hat wahrscheinlich zu viel getrunken und schläft vielleicht irgendwo ihren Rausch aus oder vielleicht feiert sie sogar ja auch noch irgendwo. Und Ron, der fühlt sich jetzt natürlich extrem missverstanden. Es ist zwischen 6.30 Uhr und 7 Uhr, auch hier variieren die Angaben je nach Quelle, als er zurück auf die Kabine kommt und seine Frau Iva weckt. Sie beschreibt es später so, dass sein Gesicht von Angst und Panik so verzerrt war, dass sie ihn kaum wiedererkannt hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass das in dem ganzen Fall immer so eine Stelle ist, an der ich hake. Weil ich frage mich einfach, weshalb Amys Vater so dermaßen in Panik gewesen ist. So ein Schiff ist ja riesengroß. Seine Tochter ist erwachsen und wenn sie mal eine Stunde nicht auffindbar ist, dann verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum er sofort solche Angst bekommt. Also, was hat er denn befürchtet zu dem Zeitpunkt? Sie kann ja noch nicht von Bord gegangen sein, weil das Schiff noch nicht angedockt hat und er hat sie ja auch kurz vorher noch auf dem Balkon gesehen. Er weiß also, dass sie vom Feiern sicher zurückgekehrt ist. Und dieses Knallen, von dem er wach geworden ist, war wahrscheinlich die Kabinentür, durch die sich Amy entfernt hat und das ist ja noch nicht sehr lange her, also warum jetzt diese riesige Sorge? Da ich mir aber ziemlich sicher bin, dass Ron nichts mit ihrem Verschwinden zu tun hat, gehe ich jetzt einfach davon aus, dass wirklich sein schlechtes Bauchgefühl ihn da geleitet hat. Dass er also deswegen so in Panik geraten ist, weil er irgendwo tief in sich gespürt hat, dass was nicht stimmt. Und wer weiß, vielleicht hatte dieses schlechte Bauchgefühl ja auch mit dem Kellner und dem Bassisten zu tun und generell mit den Männern, die so ein bisschen um Amy herumgeschlichen sind. Nachdem Ron Iva alles erzählt hat, wird jetzt jedenfalls auch Brad geweckt, der auch nicht weiß, wo Amy ist. Und gemeinsam suchen sie jetzt das Schiff ab und suchen dann auch den Kapitän auf und bitten ihn darum, einen öffentlichen Aufruf zu starten. Also, kurz nochmal dazu zur Info, es gibt überall auf dem Schiff Lautsprecher und wenn der Captain eine Durchsage macht, die wichtig ist, dann wird die wirklich auch in jede Ecke des Schiffs übertragen. Das heißt, auf der Toilette hört man dann diese Durchsage, genauso wie auf den öffentlichen Decks und unter der Dusche und überall. Die Bradleys möchten jetzt einfach, dass nach Amy gesucht wird und dass alle die Augen offen halten. Aber der Captain sagt, zum einen ist es viel zu früh, wir können die Leute jetzt nicht alle aus dem Bett schmeißen und andererseits sagt er auch, die Leute würden ja total in Panik geraten, wenn sie jetzt sowas hören. So wie ich das verstanden habe, bietet er jetzt allerdings an, Amy einmal ausrufen zu lassen. Über die Lautsprecher, ich gehe davon aus, dass es die in den öffentlichen Bereichen sind und nicht die auf den Kabinen, wird jetzt also durchgesagt, dass sich Amy Lynn Bradley einmal melden soll. Wahrscheinlich an der Rezeption oder sowas. Doch auch das passiert nicht. Gleichzeitig ist es allerdings so, dass das Schiff jetzt anlegt und die ersten Menschen in Curaçao von Bord gehen. Die Gäste des Kreuzfahrtschiffs strömen nach draußen, sind natürlich ganz wild auf die karibischen Strände, auf einen gechillten Tag unter der Sonne. Die Bradleys dagegen sind mittlerweile alle in voller Panik. Sie haben den Kapitän darum gebeten, die Leute nicht von Bord zu lassen, sondern alle zu überprüfen, alle zu befragen, aber auch das lehnt der Captain natürlich ab. Er wollte ja eigentlich schon diese Durchsage nicht machen und erst recht möchte er jetzt nicht, dass jeder Gast in Anführungsstrichen belästigt wird. Das heißt jetzt, die Bradleys können nur hilflos zusehen, wie tausende Leute von Bord strömen. Natürlich halten sie die Augen nach Amy auf, aber sie können sie nirgends entdecken.
Da sich Amy auf den Aufruf nicht bei der Rezeption gemeldet hat und auch niemand anderen kontaktiert hat, geht der Kapitän jetzt davon aus, dass Amy ebenfalls das Schiff verlassen hat. aber ihre Familie weiß es besser. Amy würde nie alleine Curaçao erkunden gehen. Sie würde auch nicht gemeinsam mit der Crew Curaçao erkunden. Und erst recht würde sie nicht die Insel erkunden, ohne ihrer Familie vorher Bescheid zu sagen. Sie sind sich da ganz sicher und sie können davon auch den Kapitän überzeugen, zumindest ein bisschen. Er verspricht jetzt, dass er das ganze Staff-Team mobilisieren wird, damit sie das Schiff nach Amy absuchen. Er sagt, dass sie überall gucken werden, in den Kabinen der Crew, in den öffentlichen Bereichen, in der Crew Area. Er verspricht, dass sie einfach alles durchsuchen werden. Doch leider können sie Amy nirgendwo finden. Deshalb schlägt jemand vom Schiff jetzt vor, dass Amy doch eventuell über Bord gegangen sein könnte. Dass sie entweder über Bord gesprungen oder gefallen ist. Aber das lehnen die Bradleys vehement ab. Amy würde niemals Suizid begehen. Sie hatte ein gutes Leben und wir erinnern uns ja daran, dass sie gerade erst in ihre neue Wohnung gezogen ist und einen kleinen Hund adoptiert hat. Bei ihr lief es also absolut rund und die Familie sagt, dass sie keinen Grund hatte zu springen. Und dass sie gefallen ist, das halten sie ebenfalls für unmöglich. Denn erinnert euch jetzt mal an zwei Dinge. Einmal an den ersten Tag. Amy hat ja so panische Angst vor dem offenen Wasser und vor dem tiefen Meer und sie hat sich ja nicht einmal getraut, sich der Reling zu nähern. Das ging ja nur mit der Hilfe ihres Vaters. Und jetzt erinnert euch mal an den Anblick, den ich euch geschildert habe. Diesen Blick aus dem 8. oder 9. Stock hinunter einfach nur auf tiefes Wasser. Ich habe ja gesagt, da sind keine Rettungsboote drunter. Und jemand, der sowieso schon panische Angst hat, sich der Reling zu nähern, der nähert sich ja nicht einer Reling, die sich in so einer Höhe befindet und wo es dann wirklich im freien Fall einfach nur ins offene Meer heruntergeht. Das widerspricht ja allen Ängsten, die Amy hatte. Und wir haben ja auch schon gesagt, dass es extrem schwierig ist, einfach so bei einer normalen Körpergröße über die Reling zu fallen. Also hätte Amy dann ja auch noch irgendwie darauf rumklettern oder sich da draufsetzen müssen. Und das ist ja schon ziemlich utopisch. Und der dritte Punkt, weshalb die Bradleys so vehement widersprechen, ist, dass Amy eine richtig gute Schwimmerin war und dass sich das Schiff ja bereits in Hafennähe bzw. in Landnähe befunden hat. Und man geht jetzt davon aus, dass sie, wenn sie über Bord gefallen wäre, einfach hätte an Land schwimmen können. Da weiß ich allerdings nicht, ob das wirklich der Wahrheit entspricht. Ich kann mir bei dieser Höhe schon vorstellen, dass man vielleicht irgendwie blöd aufkommen könnte und dass man dann eben bewusstlos im Wasser treibt und dann bringen einem auch die besten Schwimmkünste nichts. Es gibt allerdings noch eine Theorie. Hierbei soll es so sein, dass Amy aufgestanden ist, um reinzugehen, die Tür schon ein Stück geöffnet hat und dass ihr dann übel geworden ist und sie sich deswegen über die Reling gebeugt hat, um sich zu erbrechen. Wir haben überlegt, ob das logisch ist, dass man sich der Reling zuwendet und nicht etwa reinläuft. Und ja, das halten wir beide für extrem logisch, vor allen Dingen, wenn man weiß, wie solche Kabinen in der Regel aufgebaut sind. Wir hatten ja erklärt, dass Brad auf so einer Art Sofabett geschlafen hat. Und es ist dann eigentlich immer so, dass der Weg auf den Balkon so ein bisschen versperrt ist. Und bevor sie dann im Bad gewesen wäre, das hätte wahrscheinlich zu lange gedauert. Deswegen kann es schon gut sein, dass sie sich über die Reling gebeugt hat. Wir haben das dann aber getestet, weil ich bin auch 1,70 groß und genauso groß wie Amy und haben das dann so ein bisschen nachgebaut und haben dann mal geguckt, ob man, also natürlich nicht auf dem Schiff, natürlich einfach nur mit normalem Boden unter den Füßen, ob man über Bord fallen könnte, ob der Schwerpunkt eben ja so gelagert wäre, dass man dann das Gleichgewicht verliert. Und wenn man sich ganz normal übergeben würde, dann dürfte das eigentlich nicht passieren. Ich habe mich also sehr, 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 sehr weit runtergebeugt. Also ich konnte schon quasi den Boden berühren und ich habe aber immer noch nicht das Gleichgewicht verloren. Dann haben wir es aber mit mehr Schwung versucht. Und ab irgendeinem Zeitpunkt könnte das schon der Fall sein, wenn man jetzt extrem doll rennt und dann auf die Reling quasi so aufprallt. Und dann könnte das schon passieren, dass man unter gewissen Umständen dann eben kopfüber darunter fällt. Aber dafür müsste sie dann wirklich schon ziemlich viel Speed drauf gehabt haben. Was natürlich auch noch eine Möglichkeit wäre, in diesem Fall aber auch sehr wahrscheinlich auszuschließen ist, ist, dass sie sich drüber gebeugt hat und es dann eine Erschütterung gab in Form einer großen Welle und sie dann über Bord gegangen ist. Aber auch da muss man sagen, ein Schiff, das in den Hafen einfährt, das bewegt sich teilweise so langsam, dass man das, wenn man an Bord ist, überhaupt nicht sieht. Manchmal fragt man sich so, okay, stehen wir schon, bewegen wir uns noch und so. Und dass da jetzt irgendwie so eine krasse Erschütterung war, dass sie dadurch über Bord geht, das halten wir beide für sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Trotzdem wird die Küstenwache alarmiert und die suchen jetzt in den Bereichen um das Schiff herum nach Amy. Die Bradleys, die sind mittlerweile hin und her gerissen. Die wissen gar nicht mehr so genau, was sie jetzt machen sollen. Und sie geben jetzt doch dem Vorschlag vom Captain nach, der ja gesagt hat, dass Amy vielleicht von Bord gegangen ist. Sie beschließen jetzt, die ganzen Touristen-Hotspots auf der Insel abzufahren und zu schauen, ob Amy vielleicht doch da irgendwo ist. Ob sie vielleicht tatsächlich mit irgendwem unterwegs ist, um Curaçao zu erkunden. Während die anderen Menschen tropische Cocktails genießen, an den weißen Sandstränden liegen und die sich im Wind wiegenden Palmen betrachten, während sie Trolley-Touren durch das historische Willemstad machen oder die Hato-Höhlen besichtigen, befinden sich die Bradleys unter ihnen, haben aber keinen Blick für die Schönheit der Insel. Sie sind nach wie vor in nackter Panik. Je mehr Hotspots sie abfahren, je größer wird die Angst um Amy. Wo kann sie nur sein? Sie versuchen auch, die Behörden von Curaçao zu kontaktieren. Sie kontaktieren das FBI, um sich irgendwie Hilfe zu holen. Und dabei tickt die ganze Zeit die Uhr. Den Bradleys läuft die Zeit davon, denn es dauert nicht mehr lange, bis das Schiff ablegen wird und weiterreist. Und die Bradleys müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Entweder sie bleiben auf Curaçao, um dort weiter nach Amy zu suchen, oder sie gehen zurück an Bord. Auch hier sind die Bradleys jetzt wieder hin und her gerissen. Doch dann erinnern sie sich an die Worte des Kapitäns. Er hat ja beteuert, dass jeder Winkel des Schiffes durchsucht worden ist. Und alle sind sich ja jetzt sicher, dass sich Amy nicht mehr an Bord der Rhapsody befinden kann. Deshalb treffen sie jetzt eine Entscheidung, auch wenn sie ihnen schwerfällt. Sie wollen auf Curaçao bleiben, um nach ihrer Tochter und Schwester zu suchen. Doch vorher haben sie noch einen winzigen Funken Hoffnung. Während nach und nach alle Passagiere zurück auf die Rhapsody kehren, stehen die Bradleys am Hafen. Sie versuchen, so viele Menschen wie möglich in Augenschein zu nehmen. Sie hoffen nach wie vor, dass Amy unter ihnen ist, doch leider vergeblich. Als es schließlich Zeit zum Ablegen ist, geht auch die Crew an Bord und die Gangway wird eingeholt. Dann bewegt sich der Ozeanriese langsam, aber sicher aus dem Hafen, dem Sonnenuntergang entgegen und auf die nächste Insel zu. Die Bradleys bleiben alleine zurück.
Ist Amy wirklich noch irgendwo hier auf Curaçao? Oder ist sie womöglich doch noch auf dem Kreuzfahrtriesen? Irgendwo versteckt, gefangen gehalten? An einem Ort, an dem man noch nicht gesucht hat? Oder kann es sein, dass Amy tatsächlich über Bord gegangen ist? Freiwillig oder bei einem Unfall? Die Bradleys stehen jetzt vor einer Menge Fragezeichen. Sie hoffen, auf Curaçao Antworten zu finden. Doch niemand hier will Amy gesehen haben. Und als sie schließlich erneut mit dem FBI sprechen, weist dieses sie an, zurück aufs Schiff zu gehen. Die Ermittler wollen sich mit den Bradleys am Hafen von St. Thomas treffen, also dem übernächsten Stopp nach St. Martin, um mit ihnen gemeinsam auf die Rhapsody of the Seas zurückzukehren. Die Bradleys stehen jetzt vor einer weiteren Herausforderung. Sie müssen irgendwie auf die Nachbarinsel kommen. Hier kommt, Vermutungen nach, Rons Chef ins Spiel, der den Bradleys ja auch die Reise geschenkt hat. Er bietet ihnen laut manchen Quellen an, sie mit einem Privatjet nach St. Thomas fliegen zu lassen, und die Bradleys nehmen das Angebot dankend an. Auf St. Thomas treffen sie sich dann mit dem FBI und betreten mit ihnen gemeinsam wie vereinbart das Schiff. Der Vollständigkeit halber, in anderen Quellen heißt es aber auch, Rons Chef hätte den Jet erst später zur Verfügung gestellt, um die Familie heimzubringen. So oder so gehen die Bradleys aber am 26. März wieder an Bord und das einigen Quellen nach sehr früh. Die Bradleys fühlen sich in den Händen des FBI auf jeden Fall jetzt besser aufgehoben. Das FBI findet jetzt auch direkt etwas ziemlich Erschreckendes heraus. Sie stellen nämlich fest, dass die Crew überhaupt nicht, wie vorher versprochen, jeden Winkel des Schiffs durchsucht hat. Sie waren lediglich in den öffentlichen Bereichen, am Pooldeck, in der Disco, in ein paar Aufenthaltsräumen und auf den Toiletten unterwegs. Allerdings haben sie nicht in den Kabinen gesucht. Weder im Crewbereich noch im Passagierbereich. Sie haben auch nicht in den Lagerräumen gesucht, nicht in den verwinkelten Gängen, die es abseits der Guest Area gibt. Doch das FBI holt dieses Versäumnis jetzt nach. Und zwar mit einer sogenannten Bomb Search. Das ist eine Suche, bei der tatsächlich jeder Winkel des Schiffes auf den Kopf gestellt wird. Das FBI verteilt jetzt auch Flugblätter mit Amys Gesicht drauf. Und an dieser Stelle möchten wir euch Amy auch nochmal ein bisschen genauer beschreiben. Sie ist, wie wir schon gesagt haben, ungefähr 1,70 Meter groß und hat zum Zeitpunkt ihres Verschwindens kurzes braunes Haar. Ihre Augen sind grün, Ihre Ohren zieren mehrere Ohrringe sowie Piercings. Sie hat wie gesagt eine sportliche Figur, denn sie hat sehr, sehr viel Sport getrieben. Ihr Kleidungsstil wirkt auf den privaten Fotos eher sportlich lässig, auf den Fotos der Kreuzfahrt aber eher elegant. Amy hat außerdem einige Tattoos, anhand derer sie gut zu identifizieren sein müsste. Das auffälligste Tattoo ist ein tasmanischer Teufel mit einem Basketball und dieses Tattoo befindet sich auf ihrer Schulter. Außerdem hat sie auf dem unteren Rücken ein Sonnensymbol sowie ein chinesisches Schriftzeichen auf dem rechten Knöchel und einen kleinen Gecko, der sich um ihren Bauchnabel windet. Merkt euch diese Tattoos bitte unbedingt oder am besten gleich die ganze Beschreibung von Amy. Auf jeden Fall ist Amys Aussehen offenbar auffällig, denn tatsächlich passiert jetzt etwas. Zwei junge Studentinnen kommen jetzt nämlich auf die Bradleys zu. Sie sagen, dass sie Amy gesehen haben, und zwar am Morgen ihres Verschwindens. Und sie sagen jetzt noch etwas, das absolut erstaunlich ist und neue Hoffnungen in den Fall bringt. Sie erzählen jetzt nämlich, dass sie Amy gegen 5.45 Uhr an den Aufzügen gesehen haben. Und zwar oben im Nachtclub. Die beiden waren schon dort, als sich die Aufzugtüren öffneten und Amy herauskam. Amy soll zu diesem Zeitpunkt aber nicht alleine gewesen sein, sondern in Begleitung eines Mannes. Eines Mannes namens Alistair Douglas, auch bekannt als Yellow. Der Bassist von Blue Orchid, der am Abend vor Amys Verschwinden mit ihr getanzt und geflirtet hat. Sie sagen, die beiden wären gemeinsam aus dem Aufzug gestiegen. Und sie erzählen ebenfalls, dass sie gesehen haben, wie Yellow Amy etwas Braunes zu trinken gegeben hat. Kann diese Sichtung Zufall oder ausgedacht sein?
Auch hier gibt es etwas, das uns bei der Recherche merkwürdig vorkam. Und zwar gibt es zu Amys Fall eine Doku namens Vanished with Beth Holloway. Und Beth Holloway, das ist die Mutter der verschwundenen Natalie Holloway. Und in dieser Doku werden die Bradleys nicht nur interviewt, es werden auch Szenen nachgestellt und nacherzählt. Und in einer Szene ist es jetzt so, dass die beiden Studentinnen auf die Bradleys zukommen und dass sie sagen, dass sie Informationen für sie hätten und sie fragen sie jetzt, wo sie gewesen sind. Und Iva, also Amys Mutter, sagt, dass sie gerade erst wieder an Bord gekommen sind und daraufhin berichten die Studentinnen dann, was sie gesehen haben. Und wir haben uns jetzt gefragt, wenn die Bradleys zusammen mit dem FBI an Bord gekommen sind und das FBI es war, das die Flugblätter mit Amys Foto verteilt hat, wie konnten die beiden Studentinnen dann vorher, also als die Bradleys und logischerweise dann auch das FBI noch nicht an Bord war, wissen, wie Amy aussieht und dass sie verschwunden ist und zu welcher Familie sie gehört? Und wieso wollten sie dann die Bradleys überhaupt kontaktieren, bevor diese wieder an Bord gekommen sind? Also versteht ihr, was ich meine? Der Captain und auch die Crew, die haben sich ja geweigert, vorher über Amys Verschwinden zu sprechen, das bekannt zu geben. Sie wollten auch kein Foto rumgeben. Und das ist ja dann erst alles passiert, als das FBI an Bord gekommen ist. Und das FBI soll ja zusammen mit den Bradleys an Bord gekommen sein. Ja, und hier gibt's ja jetzt eigentlich nur die Möglichkeit, dass das vielleicht ein Übersetzungsfehler ist, dass das in der Doku halt nicht so detailgetreu nachgestellt worden ist. Oder dass in der Zeit, als die Bradleys auf Curaçao waren, vielleicht doch so eine Art Suche an Bord stattgefunden hat und dass dann vielleicht doch Amys Foto verteilt worden ist. Oder aber es hat vielleicht einfach schiffsintern die Runde gemacht, dass Amy verschwunden ist und die beiden Studentinnen kannten sie vielleicht. Man kann sich ja vorstellen, dass sie ungefähr ein Alter hatten und vielleicht wussten sie, wer Amy ist, kannten ihren Namen. Auf jeden Fall war das so eine Stelle, wo wir so ein bisschen gehakt haben. Also ihr seht wahrscheinlich, dass wir einige Stellen so ein bisschen merkwürdig finden und es ist auch wirklich extrem schwierig, in diesem Fall gesicherte Informationen zu finden, dass sich teilweise sogar die Familie ein bisschen widerspricht. Also jetzt nicht so, dass man sagen kann, oh, die sind total verdächtig oder so, aber was die Zeitangaben angeht. Manchmal verschiebt sich da was um eine Viertelstunde. Manchmal ist es so, dass es Artikel gibt, die die Bradleys selber verfasst haben, wo sich Zeitangaben dann aber ein bisschen widersprechen mit Zeitangaben aus Interviews, die sie gegeben haben. Das sind manchmal nur so 5 Minuten, 10 Minuten. Aber deswegen ist es so schwierig, diesen Fall wirklich so wiederzugeben, wie er denn wohl auch stattgefunden hat. Auf jeden Fall fällt ja jetzt durch die beiden Studentinnen der Name Yellow und dadurch erinnert sich Brad an eine Begebenheit mit dem Bassisten. Dieser hat am Morgen von Amys Verschwinden stattgefunden. Da war er ja mit seiner Familie unterwegs und die haben an verschiedenen Stellen nach Amy gesucht. Und hier soll Bassist Yellow auf ihn zugekommen sein und gesagt haben, das mit deiner Schwester tut mir leid. Und erst jetzt im Nachhinein fällt Brad auf, dass Yellow zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nichts von Amys Verschwinden wissen konnte. Das wussten nur ein paar Sicherheitsbeamte und der Captain. Aber auch hier müssen wir einmal vorweggreifen. Wir haben ja schon erwähnt, dass es ein Interview mit Yellow gibt. Und in dem äußert er sich ja zu Amys Fall. Er sagt hier Folgendes. Und zwar meint er, dass er gegen 7 Uhr vom Sicherheitschef kontaktiert worden ist an diesem Morgen. Und dieser Sicherheitschef, der soll bei ihm auf der Kabine angerufen haben und gefragt haben, ob er dort eine Frau bei sich hat, also ob er eine Frau mit auf die Kabine genommen hat. Und er möchte natürlich wissen, welche Frau, und der Sicherheitschef, der sagt jetzt, die Frau, mit der du gestern Abend gesehen worden bist, mit der du getanzt und geflirtet hast. Und dadurch soll er eben schon um diese Uhrzeit, als er auf Brad getroffen ist, von Amys Verschwinden gewusst haben. Aber auch hier kommt mir wieder einiges ein bisschen komisch vor, was die Zeitangaben angeht, nämlich um 7 Uhr. Amys Vater ist ja um kurz vor 6 rausgegangen und er hat um kurz vor 6 angefangen, nach Amy zu suchen. Und er sagt, dass er ungefähr eine Stunde nach Amy gesucht hat. In dieser Zeit hat er den Sicherheitschef kontaktiert. Aber der meinte ja, dass Amy dann bestimmt einfach nur bei irgendwem anders übernachten würde oder Alkohol getrunken hat und irgendwo ausnüchtert oder dass sie vielleicht noch irgendwo weiter feiert. Und daraufhin ist Ron dann ja zu Iva zurück auf die Kabine gegangen und zu Brad und hat den beiden mitgeteilt, dass Amy verschwunden ist. Und da er ja sagt, dass er eine Stunde lang gesucht hat, muss das ja um kurz vor 7 gewesen sein. Und das heißt, dieser Sicherheitschef, wenn das denn stimmt, was Yellow sagt, hätte ja schon um 7 bei ihm auf der Kabine anrufen müssen, also nur wenige Minuten, nachdem Ron überhaupt bei ihm gewesen ist. Oder von mir aus auch eine halbe Stunde später, wenn Ron eine halbe Stunde lang alleine gesucht hat. Aber das ist ja ein ziemlich kurzer Zeitraum, also entweder 30 Minuten oder 5 Minuten oder so. Und in diesem kurzen Zeitraum muss der Sicherheitschef ja dann, obwohl er diese ganze Sache nicht ernst genommen hat, irgendwie herausgefunden haben, dass Yellow mit Amy an dem Abend zuvor getanzt und geflirtet hat. Wenn das allerdings so harmlos und normal war, wie Yellow in seinem Interview behauptet, dann frage ich mich, wieso hat der Sicherheitschef das überhaupt mitbekommen? Wieso hat das überhaupt die Runde gemacht? Wieso ist das überhaupt jemandem aufgefallen, wenn das einfach ganz normal ist? Und auch hier können wir so ein bisschen aus eigener Erfahrung sprechen. Also es ist schon so, dass sich die Mitglieder von Bands oder auch vom Animationsteam schon mal unter die Gäste mischen und sie auffordern zu tanzen. Das geht in der Regel auch nach festen Zeitplänen. Also die wissen ganz genau, dann und dann muss ich in der und der Bar sein und eine halbe Stunde mit den Leuten tanzen. Das ist wirklich festgelegt. Und dann tanzen die in der Regel auch nur einen Tanz, fordern eine Person nach der nächsten auf. Da ist kein Flirten bei, das ist gar nichts. Das ist wirklich ganz harmlos und das würde eigentlich auch niemandem auffallen. Und so, als ganz normal, stellt Yellow es ja dar. Und wenn das wirklich so war, dann hätte er wahrscheinlich an dem Abend mit vielen verschiedenen Personen getanzt. Also woher wusste der Sicherheitschef dann von Amy und Yellow? Hier stellt sich jetzt also die Frage, ob da jetzt noch mehr vorgefallen ist, als Yellow behauptet. Oder ob dieser Sicherheitschef vielleicht gar nicht bei Yellow angerufen hat und er aus anderen Gründen davon wusste, dass Amy verschwunden ist. Ja, wir wissen es nicht. Das ist auf jeden Fall so eine Stelle, die auch so ein bisschen merkwürdig ist.
Außerdem gibt es einige Quellen, in denen steht, dass die Securities bereits um 6 Uhr an die Tür von Yellow geklopft haben. Dies soll quasi sein Alibi sein, dass er also um die Uhrzeit nicht mit Amy gemeinsam gesehen worden sein kann. Aber sollte er das so gesagt haben, muss auch das eine Lüge sein, denn um 6 Uhr wussten die Securities ja noch gar nichts vom Verschwinden von Amy. Warum sollten sie also um diese Zeit an seine Tür klopfen? Also entweder ist da irgendwas komplett falsch überliefert worden oder mindestens eine Person lügt. Auf jeden Fall ist es jetzt so, dass sich das FBI ebenfalls auf Yellow fokussiert. Und er wird nun auch einem Lügendetektortest unterzogen. Die Bradleys sitzen, so wie ich das verstanden habe, vor dem Raum, in dem Yellow diesem Test unterzogen wird, und als er aus dem Raum rauskommt, zeigt er den beiden den Daumen nach oben. Ja, also natürlich kann man diese Daumen nach oben jetzt auch ganz einfach so deuten, dass er erleichtert ist, weil er den Lügendetektortest bestanden hat. Ich finde die Reaktion allerdings trotzdem ein bisschen schwierig. Er und die Bradleys hatten ja zuvor gar keinen Kontakt, die kannten sich gar nicht. Er hatte ja nur Kontakt zu Amy. Das heißt, er kennt die Familie nicht. Er weiß jetzt nur, deren Tochter ist verschwunden. Und die erste und einzige Reaktion von ihm den Eltern gegenüber ist, den beiden die Daumen nach oben zu zeigen und sich quasi zu freuen, dass er aus dem Schneider ist? Also ich meine, jeder reagiert anders in solchen Situationen, das ist ja ganz klar. Ich find's aber trotzdem irgendwie so ein bisschen uncool. Ich hätte mir gewünscht, dass er vielleicht 2-3 Worte mit dem Bradley spricht, dass er vielleicht über seine Erfahrungen redet, die er mit Amy gemacht hat, wann er sie zuletzt gesehen hat, wie sie drauf war, dass er ihnen vielleicht auch sagt, dass beim Test herauskam, dass er unschuldig ist und dass er ihnen vielleicht sogar auch seine Hilfe anbietet oder irgendwas in irgendeiner Form, was eben nicht einfach nur ist, da rauszukommen, den Daumen nach oben zu zeigen und dann wortlos an ihnen vorbeizugehen. Also das muss jetzt keine verdächtige Reaktion sein, versteht mich nicht falsch, aber besonders freundlich wirkt das jetzt auch nicht. Und hier kommen wir jetzt nochmal zu der Stelle, über die wir anfangs schon gesprochen haben. Wir haben ja gesagt, dass es gesichert ist, dass Amy mit Yellow getanzt hat. Und das ist es auch wirklich, denn es gibt eben einen Menschen, der engagiert worden ist, um auf diesem Schiff Videos zu drehen. Das ist bei Kreuzfahrten oft so. Da läuft dann immer einer mit einer Kamera rum, nimmt die schönsten Momente auf, schneidet sie am Ende zusammen und dieses Video, das kann man dann kaufen. Und das gab es eben auch in diesem Fall. Und hier sind Amy und Yellow unter anderem dabei gefilmt worden, wie sie miteinander tanzen. Und auch, wie sie sehr eng miteinander tanzen. Und jetzt nochmal zum zeitlichen Aspekt. Das letzte Video von Amy, so sagt das der Mann, der das Video aufgenommen hat, ist um 3.35 Uhr entstanden. Und das passt ja auch ungefähr zu der Aussage von Brad, der sich nicht mehr ganz sicher ist, wenn er zur Kabine zurückgekehrt ist. Aber es würde ja passen, dass das so um 4 Uhr war mit der Rückkehr und dass das Video dementsprechend kurz vorher aufgenommen wurde. Auf diesem Video ist Amy in der Nähe der Aufzüge zu sehen. Im Vordergrund sieht man eine größere Menschengruppe, sie scheinen so eine Art Clubtanz zu tanzen, weil sie alle die gleichen Schritte machen, und Amy steht hinten bei den Aufzügen, scheint da zu warten und tanzt noch so ein bisschen mit. Man geht davon aus, dass sie da eben gewartet hat, um runterzufahren zu ihrer Kabine. Auf dieser Videoaufnahme ist Yellow aber definitiv nicht mehr zu sehen. Das heißt, es ist gut möglich, dass er wirklich irgendwann zwischen seinem Auftritt und dem Moment, in dem Amy zurück in ihre Kabine gegangen ist, auch gegangen ist. Um wie viel Uhr das war, das ist ja, wie wir inzwischen wissen, fraglich. Seine Aussage, dass er um 1 Uhr zurück in die Crew Area kehren musste, widerspricht sich an diesem Punkt aber nicht mit den Videoaufnahmen, da wir nicht wissen, wann genau die Aufnahmen gemacht worden sind, auf denen er und Amy zusammenzusehen sind. Aber auf Amys letzter Aufnahme ist Yellow definitiv nicht mehr mit drauf. Ja, und dieser Mann, der die Videos aufgenommen hat, sein Name ist Chris Fenwick, wird jetzt auch mehrfach kontaktiert. Zum einen wird ihm gesagt, dass er Amy nicht mit ins finale Video reinschneiden soll. Das soll den Grund haben, dass man davon ausgeht, Amy habe Selbstmord begangen. Außerdem, so sagt er, wird er von anderen Leuten vom Schiff kontaktiert, die ihn anweisen, das Video nicht an das FBI weiterzugeben. Er macht dennoch eine Kopie und übergibt diese einem, wie er selbst behauptet, Freund der Familie. Also nicht Chris behauptet das, sondern der Freund der Familie behauptet, dass er ein Freund der Familie ist. Dieser soll sich laut Fenwick später als Rons Boss herausgestellt haben, der mit seiner Frau wohl ebenfalls auf der Kreuzfahrt war. Wenig später erhält Chris einen Anruf von einem Lou Costello, dem Sicherheitschef an Bord. Costello sagt, er wolle das Originalband haben, da das FBI es angeblich benötigt. Fenwick weigert sich aber jetzt, seine Mastertapes herauszugeben. Er bietet aber Kopien an und er sagt, die könnt ihr nach Mitternacht haben, wenn ich meine Arbeit beendet habe. Danach hört Fenwick allerdings nie wieder von Lou Costello und auch nicht vom FBI. Und er wundert sich jetzt, dass seine Videos anscheinend keine Verwendung finden und wendet sich 1999 an die Bradleys. Von ihnen erfährt er, dass Rons Boss die Kopien an das FBI weitergegeben hat, das ja mit den Bradleys zurück an Bord gekommen war. Das Video wurde danach aber nie wieder gesehen. Also was mit dieser Kopie geschehen ist, konnte nicht herausgefunden werden. Chris Fenwick hat seine Aufnahmen dann selbst der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und mittlerweile kursieren sie auch auf YouTube. Die Rhapsody of the Seas kehrt jetzt jedenfalls zurück zum Startpunkt der Reise, nach Puerto Rico, wo die Bradleys vor einer Woche an Bord gegangen sind, in dem Glauben, sie hätten eine wunderschöne Reise vor sich. Und es gibt nun auch ein Medienstatement des Schiffs. Und darin behaupten die Verantwortlichen, sie hätten voll mit den Ermittlungsbehörden kooperiert, seien aber selbst überzeugt, dass Amy von Bord gefallen ist. Dass sie also das Opfer eines Unglücks war. Zu Amys verschwundenen Fotos äußert sich die Reederei übrigens nicht. Das kann sich bis heute keiner erklären.
Nicht nur die Bradleys, sondern auch das FBI glauben nicht daran, dass Amy über Bord gegangen ist. Sie finden es mehr als verdächtig, dass sie zuletzt mit Yellow gesehen worden ist. Und das nicht nur am Abend, sondern vermutlich auch am Morgen, als sie verschwunden ist. Yellow wird jetzt von der Rhapsody of the Seas gefeuert. Das soll aber nichts mit Amy zu tun haben, sondern damit, dass er dabei erwischt worden ist, wie er eine Affäre mit einer Passagierin angefangen hat. Ob das jetzt wirklich der Grund ist oder ob das nur vorgeschoben ist, das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Yellow erzählt in dem Interview, das er gegeben hat, auf jeden Fall, dass er auch nicht mehr von anderen Schiffen engagiert worden ist. Nach dieser Sache müssen die Bradleys jetzt erst einmal schweren Herzens nach Virginia zurückreisen, denn sie können weder auf dem Schiff noch in Curaçao irgendetwas bewirken. Zu Hause jedoch versuchen sie, alle Hebel in Bewegung zu setzen. Sie richten eine Hotline für Hinweise ein und sie sprechen eine Belohnung von $250.000 aus. Und tatsächlich, ihr Aufruf bringt etwas. Etwa nach einem Monat meldet sich ein Taxifahrer bei ihnen. Dieser Taxifahrer will eine entscheidende Entdeckung gemacht haben. Er glaubt, dass er am Morgen von Amys Verschwinden Amy gesehen hat. Und zwar kurz nachdem das Schiff angelegt hat, ein kleines bisschen abseits vom Hafen. Dort hat er mit seinem Taxi auf Passagiere gewartet. Er hat ein bisschen abseits gewartet, denn solche Häfen, die sind meistens abgesperrt. Man kommt da, wie ich vorhin schon erklärt habe, in der Regel nur mit seiner Cruisecard rein und nach Sicherheitschecks. Und da, wo dieser abgesperrte Hafenbereich endet, da befinden sich dann in der Regel verschiedene Taxistände, oft auch Hop-on-Hop-off-Busse oder Bushaltestellen für ganz normale Linienbusse und so weiter. Und hier soll eben auch der Taxifahrer gewartet haben. Und er sieht jetzt, wie Amy auf ihn zugerannt kommt und sie soll ihn dann nach einer Telefonzelle gefragt haben und in anderen Quellen heißt es auch, sie soll ihn konkret nach einem Telefon oder nach einem Handy gefragt haben. Es ging auf jeden Fall darum, dass Amy wohl telefonieren wollte. Und bei der Reaktion des Taxifahrers, da variieren die Angaben auch wieder je nach Quelle. Mal heißt es, er will ihr sein Handy nicht geben. Und mal heißt es, bevor er überhaupt richtig reagieren kann, läuft Amy in Panik schon wieder davon. Man könnte jetzt also meinen, dass diese Aussage ja doch ziemlich schwammig ist und dass der Taxifahrer sich vielleicht nur wegen der hohen Belohnung gemeldet hat. Allerdings gehen die Bradleys davon aus, dass diese Sichtung echt ist. Denn der Taxifahrer beschreibt Amys intensive grüne Augen. Und die hat Amy laut ihrer Familie wirklich. Und dass er die so gut beschreiben kann, ist für sie ein Zeichen, dass er Amy an diesem Morgen wirklich begegnet sein muss. Ja, aber über diese Sichtung, Sarah, möchte ich auch mal ganz kurz mit dir sprechen. Glaubst du denn jetzt, dass der Mann Amy wirklich gesehen hat? Beziehungsweise wie könntest du dir Amys Verhalten erklären?
Ja, also ich könnte mir das nur so erklären, dass sie irgendwie vom Schiff runtergebracht worden ist. Zum Beispiel versteckt in einem Wäschewagen oder in einem Müllcontainer oder sowas.
Ja, das denken ja auch die Bradleys, ne, dass sie so runtergebracht worden ist.
Ist ja auch eigentlich das Einzige, was funktioniert, weil mit einem Koffer habe ich auch noch gelesen, aber im Koffer gehen ja eigentlich nur Passagiere so.
Das würde auffallen, glaube ich auch.
Ja. Ja, und auf die Art könnte es ja auf jeden Fall funktionieren, dass das Security-Personal davon nichts mitbekommen hat. Weil die stehen ja an der eigentlichen Ausgangstür und wenn sie irgendwie über die Transportwege rausgebracht worden ist, dann kriegen die das ja nicht mit.
Ja, ich weiß auch nicht, wie gut diese Transportwege überwacht werden, ob man da überhaupt die Leute überwacht, die da jetzt zum Beispiel das Essen an Bord bringen oder sowas. Andererseits, es könnte ja schon sein, dass man Leute an Bord schmuggelt. Deswegen könnte ich mir eigentlich vorstellen, dass so Waren und Sachen, die an Bord gebracht werden, kontrolliert werden. Aber jetzt zum Beispiel der Müll und Wäsche oder weiß ich nicht was, was von Bord gebracht wird, eigentlich nicht.
Ja, würde ja eigentlich Sinn ergeben. Da befürchtet man ja nichts in der Regel, denke ich mal.
Ja.
Naja, und auf jeden Fall könnte ich mir dann vorstellen, dass sie vielleicht wach geworden ist, als sie dann eben schon vom Bord war und total verwirrt war und dass sie es dann aber geschafft hat, sich wegzuschleichen.
Ja, aber da stelle ich mir die Frage, an welcher Stelle soll das passiert sein? Weißt du, also weißt du ja auch, wie so ein Hafengelände ist mit der Absperrung und so.
Mhm.
Und wenn das schon gewesen ist vor der Absperrung, also quasi noch in direkter Nähe des Schiffes, dann hätte sie sich ja vermutlich an das Sicherheitspersonal gewandt, dann wäre sie ja gar nicht erst aus dem Hafen rausgekommen.
Mhm.
Und ja, andererseits müsste es dann ja so sein, dass sie sie schon vom Hafengelände, von diesem abgezäunten Gebiet runtergebracht haben. Und dann müsste sie von da dann halt weggelaufen sein und auf den Taxifahrer zu. Gut, das könnte vielleicht sein, dass sie sich dann eben versucht hat, von den Leuten und vom Schiff und so weiter zu entfernen und diese Taxis eben das erste war, was sie da gesehen hat.
Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Aber die Frage ist dann, warum hat sie den Taxifahrer nicht um Hilfe gebeten? Also warum hat sie nicht gesagt, sie wird verfolgt oder sie wurde entführt?
Mhm.
Warum ist sie nicht erstmal eingestiegen und hat gesagt, er soll erstmal losfahren, um in Sicherheit zu sein? Diese Frage nach dem Telefon, die ist halt einfach irgendwie komisch.
Ja, aber du hast ja gerade noch gesagt, dass du dir gut vorstellen kannst, dass sie benommen war, dass sie zum Beispiel auf Drogen war, dass man sie irgendwie betäubt hat oder so.
Mhm.
Und dann wusste sie zu dem Zeitpunkt vielleicht einfach nicht so richtig, was sie tut. Stell dir mal vor, du bist jetzt total im Halbschlaf oder sowas. Da macht man ja auch schon mal komische Sachen. Und wenn man dann wirklich von Drogen benebelt ist, wer weiß, ob man dann da, also ich gehe davon aus, dass man dann da eben nicht mehr so rational denkt.
Ja, das ist ein guter Punkt. Kann ja sein. Das wird ja auch erklären, warum sie dann so relativ schnell auch wieder weitergerannt ist, ne? Wo sich ja auch keiner erklären kann, wohin. Warum ist sie nicht zurück zum Schiff gerannt oder
ja.
So, ne? Aber vielleicht war sie da wirklich einfach total benommen und stand neben sich.
Ron und Brad kehren jetzt auf jeden Fall zurück nach Curaçao, weil sie hoffen, dort vielleicht doch noch eine Spur von Amy finden zu können. Und neben der Sichtung, von der der Taxifahrer berichtet hat, kommt es dort tatsächlich zu einem zweiten, absolut unheimlichen Vorfall. Amys Vater und ihr Bruder zeigen auf der Insel Amys Foto herum, fragen Leute nach ihr und sind gerade voll mit der Suche beschäftigt, als Brad auf einmal etwas hört, das ihm einen kalten Schauer über den Rücken jagt. Und zwar, wie jemand seinen Namen ruft. Und er ist sich sicher, es ist seine Schwester Amy. Er sagt später in einem Interview, dass er mit Amy aufgewachsen ist und deshalb ganz genau weiß, wie es klingt, wenn sie nach ihm ruft und dass sie demnach ganz eindeutig erkannt hat. Brad sieht sich instinktiv um und entdeckt einen Wagen und er glaubt nun, dass Amys Stimme von dort kam. Sofort alarmiert er seinen Vater. Die beiden steigen ins Auto und folgen dem Wagen. Aber als sie ihn schließlich einholen, müssen sie feststellen, dass Amy nicht darin ist. Ihre Hoffnungen haben sich erneut zerschlagen und Brad fragt sich bis heute, haben ihm seine angeschlagenen Nerven einen Streich gespielt und er hat sich Amys Stimme nur eingebildet? Oder, was noch viel schlimmer wäre, sind er und sein Dad dem falschen Wagen gefolgt? Hat Amy sie tatsächlich auf der Insel gesehen, wie sie nach ihr gesucht haben und Hoffnung geschöpft, nach ihrem Bruder gerufen, nur um dann doch nicht gerettet zu werden? Insgesamt verbringen Ron und Brad jetzt eine Woche auf der Insel, um nach Amy zu suchen. Doch ihre Bemühungen bleiben erfolglos. Keine Spur von ihr. Schließlich treffen sie eine schwere Entscheidung. Sie beschließen, zurückzufliegen. Doch auf dem Heimweg erreicht sie eine erschütternde Nachricht. Auf Curaçao wurde eine Leiche angespült. Die ersten Informationen deuten darauf hin, dass es sich höchstwahrscheinlich um eine weibliche Person handelt, mit braunem Haar, genau wie Amy. Für Ron und Brad bricht in diesem Moment eine Welt zusammen. Und als sie Iva davon berichten, ist sie ebenfalls am Boden zerstört. Zurück zu Hause ist die Stimmung düster und bedrückend. Die ganze Familie ist wie gelähmt und weiß nicht, wohin mit sich. Sie kreisen förmlich ums Telefon, in der Hoffnung, bald Gewissheit zu bekommen. Ganze 24 Stunden vergehen, bis sich endlich jemand meldet. Dann die Auflösung. Bei den angespülten Überresten handelt es sich keineswegs um eine vollständige Leiche. Gefunden wurden lediglich ein Unterkiefer und ein Teil einer Hüfte. Zudem ist klar, es handelt sich nicht um eine Frau mit braunen Haaren. Vielmehr wird die Leiche nun als männlich identifiziert. Die Knochen können also nicht Amy zugeordnet werden. Und dann kehrt erstmal eine ganze Weile Ruhe ein. Keine angenehme Ruhe, sondern eine erdrückende Stille, bei der es keinerlei Hinweise auf Amy gibt. Obwohl die Familie in dieser Zeit weiterhin alles versucht. Sie macht die Medien auf Amy aufmerksam, sowohl in den USA als auch im Ausland. Sie schreiben an den Kongress und das Weiße Haus. Ein Privatdetektiv ermittelt, genauso wie das FBI. Hellseher melden sich bei der Familie. Doch nichts bringt einen konkreten Hinweis auf Amy. Es bleibt still. Beinahe totenstill. Bis es im Dezember 1998 einen Lichtblick gibt. Ein Dreivierteljahr nach Amys Verschwinden melden sich zwei Kanadier bei den Bradleys. Und einer von ihnen, sein Name ist David Carmichael, schildert jetzt eine unglaubliche Sichtung. Er erzählt, dass sie im August 1998, also ein halbes Jahr nach Amys Verschwinden, an einem Strand auf Curaçao waren, der nicht so sehr von Touristen frequentiert ist, um zu tauchen. Und nach dem Tauchgang sind sie nun gerade dabei, ihre Ausrüstung zu säubern, als sie eine Frau sehen, die Amys Beschreibung entspricht. Sie ist unterwegs mit zwei Männern und wirkt angespannt, vielleicht sogar ängstlich. Auch die beiden Kanadier merken das. Als die Frau bemerkt, dass die beiden Männer Englisch sprechen, beschleunigt sie plötzlich ihre Schritte und kommt schnell auf die beiden zu. Sie hält Blickkontakt. Es wirkt so, als wolle sie ihnen etwas sagen. Doch die beiden Männer, mit denen sie unterwegs ist, werden nun ebenfalls schneller. Und bevor die Frau die Kanadier erreichen kann, packen die Männer sie und ziehen sie mit in ein Café. Die beiden Kanadier folgen Amy und den Männern jetzt in das Café. Und dabei entdeckt David Carmichael eine Narbe an ihrem Kinn. Und er sieht am Körper der Frau auch mehrere Tattoos und hat sogar das Gefühl, dass sie sich extra so hinstellt, dass man die Tattoos gut sehen kann. Er wundert sich über die ganze Situation, kann sie aber nicht einordnen und unternimmt daher erstmal nichts. Als er dann später im Fernsehen den Aufruf von Amys Familie sieht, wird ihm bewusst, dass er Amy schon einmal gesehen hat. Er erinnert sich jetzt an die Begegnung auf Curaçao und kontaktiert sofort die Bradleys sowie das FBI. Und die Narbe sowie die Tattoos, die er beschreiben kann, die überzeugen die Familie. Doch nicht nur das.
Auch ansonsten zeigt sich David Carmichael sehr kooperativ. Er reist sogar nach Virginia, um mit der Familie persönlich zu sprechen. Die Bradleys sind sich jetzt zu 100% sicher, dass Amy entführt worden ist. Die beiden Sichtungen können kein Zufall sein. Sie gehen davon aus, dass Amy irgendwie über den Crewlift nach unten in den Crewbereich gebracht wurde und dass man sie dann eben in einem Müllsack oder zusammen mit der Wäsche vom Schiff geschmuggelt hat. Für die Familie steht fest, Amy ist ein Kidnapping-Opfer. Ihre Mutter sagt dazu, jemand sah Amy, jemand wollte sie, als Trophäe. Und dann wendet sie sich mit einem eindringlichen Appell direkt an die Menschen, von denen sie glaubt, dass sie Amy entführt haben. Sie bittet, bitte lasst Amy gehen. Verbindet ihr die Augen und lasst sie abends irgendwo raus. Wir werden keine weiteren Fragen stellen. Doch leider hören die Entführer diesen Aufruf entweder nicht oder es ist ihnen egal. Amy taucht jedenfalls nicht wieder auf.
Ja, und an dieser Stelle unterbrechen wir jetzt auch erstmal für heute, denn die Folge ist schon wieder sehr, sehr lang geworden und wir haben euch ja letztes Mal schon erklärt, warum das manchmal nicht so machbar ist, so ganz, ganz lange Folgen rauszubringen. Also seid auf jeden Fall am nächsten Dienstag wieder dabei, denn ja, eins können wir euch schon verraten, die ganze Sache um Amy wird noch viel, viel schlimmer. Amy wird jetzt dann in regelmäßigen Abständen irgendwo gesehen werden und ja, was hinter der ganzen Sache steckt, ist einfach nur absolut grausam, wenn es dann wirklich so ist.
Ich finde das auch so furchtbar. Und ich muss auch sagen, das, was da jetzt noch rauskommt, ist auch einer der Gründe, warum dieser Fall mir nicht aus dem Kopf geht. Also das ist, wenn es um spurlos verschwundene Menschen geht, für mich immer so.
Eine der Horrorvorstellungen.
Absolute Horrorvorstellung, ja. Ganz, ganz schlimm. Und in dem Fall ja auch untermalt mit allen möglichen Infos, allen möglichen wahrscheinlichen Fakten, die es einfach wirklich noch viel, viel grausamer machen.
Gut, aber dann hören wir jetzt erstmal für heute auf mit der Folge, ja, erklärt warum, haben wir ja schon. Auch vielleicht kann ich noch eine Sache erklären, die leider auch immer mal wieder so aufkommt und vorkommt. Und zwar heißt es immer mal wieder so, ja, eure Werbung ist, weil sie nicht zu lang oder weil es nicht an einer blöden Stelle oder so. Dazu muss ich sagen, wir haben uns eure Kritik, die ganz am Anfang kam, zu Herzen genommen und wir versuchen eben nicht mehr, die Folgen durch Werbung zu unterbrechen. Deswegen kommt die Werbung jetzt immer recht doll am Anfang. Klar, da gibt's wieder Leute, die dann sagen, es dauert 10 Minuten, bis die Folge richtig anfängt oder es dauert 5 Minuten, bis die Folge richtig anfängt. Das geht aber nicht anders, weil der Großteil von euch eben nicht möchte, dass der Erzählfluss durch Werbung gestört wird und das verstehe ich auch total. Was allerdings nicht geht, ist, die Werbung ganz wegzulassen. Denn Leute, ich weiß nicht, wie ihr euch das manchmal so vorstellt. Wir machen das ja als Hobby und wir bezahlen schon unseren Hoster. Das heißt, dass die Folgen überhaupt online gehen können. Dafür bezahlen wir Geld. Wir bezahlen Geld für die Bücher, die wir lesen, für die Magazine, die wir uns kaufen. Teilweise sind die Dokus, die wir uns angucken, ja auch nicht einfach kostenlos im Internet verfügbar. Und um diese Kosten zumindest zu decken, sodass wir hinterher bei null sind, da sind wir total froh, dass wir da Werbepartner überhaupt gefunden haben, die schon so früh mit uns zusammenarbeiten wollen, wenn so lange gibt es unseren Podcast ja auch noch nicht.
Real Talk, wir bezahlen sogar für die Werbung.
Ja, ist so. Dass ja, es ist so. Für die Werbeeinblendungen bezahlen wir Geld nicht an den, der Werbung bei uns macht, sondern an unseren Hoster. Und das heißt, diese Werbung ist unabdingbar, weil wir, wie ich letztes Mal schon erklärt habe, unglaublich viel Zeit reinstecken. Und wir können auch nicht unendlich viel Geld einfach reinstecken, nur weil ihr keine Lust habt, auf Skippen zu drücken und einfach die 3 Minuten zu überspringen. Und auch hier erstmal, das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil von euch, der was gegen die Werbung sagt.
Deswegen. Wir sind auch total froh, dass die meisten von euch das kennen vom Podcast und das verstehen.
Und wir sind auch total froh, dass ganz, ganz viele von euch auch dieses Prinzip verstanden haben und uns auch versuchen zu unterstützen, indem sie auf die jeweiligen Links klicken und darüber dann was bestellen, weil sie wissen, dass wir so eben ein bisschen Geld verdienen. Wirklich auch mal ganz, 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 ganz großes Dankeschön an euch alle.
Ja, das hilft so unglaublich.
Ja.
Das ist echt richtig cool von euch.
Aber deswegen ist es einfach leider nicht möglich, die Werbung rauszulassen und wer sich die nicht anhören möchte, was natürlich irgendwie schade ist für unsere ja, Werbepartner. Aber wenn ihr das wirklich einfach nicht hören möchtet, diese 2 oder 3 Minuten, dann skippt die doch einfach und ja, lasst uns ansonsten bitte Werbung machen, weil sonst wird es den Podcast wirklich irgendwann nicht mehr geben, weil wir dann wahrscheinlich hoch verschuldet werden oder so.
Schulden durch Podcast.
Ja.
Ja, so viel dazu und ansonsten hoffen wir, euch hat die Folge in Anführungsstrichen gefallen.
Ja, dass euch die Aufbereitung gefallen hat und dass es euch vielleicht auch gefallen hat, dass ihr ein bisschen Hintergrundinformationen bekommen habt von uns, weil wir ja wirklich auch mit dem Wissen, dass wir diesen Fall machen werden, an Bord eines Schiffes gegangen sind, entsprechende Fragen gestellt haben, uns entsprechend die Sachen angeguckt haben und so. Einfach, um euch so ein bisschen Hintergrundwissen liefern zu können auf Fragen, die wir uns selber schon so oft gestellt haben, wenn wir über den Fall was gehört haben.
Ja, genau. Also gebt uns dazu gerne mal Feedback und auch generell, was ihr bisher denkt über diesen Fall. Oder vielleicht ist das ja auch einer, den ihr selber auch schon länger verfolgt und zu dem ihr eine Theorie im Kopf habt, dann in den Kommentaren immer gerne her damit.
Und noch ein kleiner Hinweis, bald erscheint auf Netflix, ich weiß nicht wann, irgendwann in diesem Monat noch, erscheint eine dreiteilige Doku über Amy Lynn Bradley. Und die könnt ihr euch ja dann vielleicht auch einfach mal angucken. Vielleicht werden da ja auch ein paar Fragen geklärt, die wir uns jetzt hier so gestellt haben. Vielleicht gibt es da ja mal ein paar genauere Zeitangaben, wobei ich einfach denke, da werden wahrscheinlich wieder irgendwelche neuen Zeitangaben aufploppen, die einfach gar nicht zu dem passen, was wir bisher alles so wissen. Aber wer weiß.
Ich hoffe einfach irgendwie, dass durch die Doku nochmal Aufmerksamkeit weltweit auf den Fall kommt und dass er vielleicht doch noch irgendwann, ja, man hofft das immer bei diesen Cold Cases, ne, aber dass er vielleicht doch noch irgendwie aufgeklärt werden kann und die Familie wenigstens endlich Ruhe finden kann.
Und ich weiß nur eins, ich werde nächstes Jahr in die Karibik reisen und da sowas von die Augen offen halten.
Ja, man weiß ja nie, man weiß nie.
Genau, so, jetzt muss ich aber raus hier aus diesem stickigen Kasten.
Ja, und genießt ihr auch auf jeden Fall die Sonne, wenn bei euch schönes Wetter ist und schaltet nächste Woche wieder ein. Wir freuen uns drauf und sagen bis dann.
Und wir machen jetzt eine kleine Reise.
Genau, wir dürfen aber noch nicht sagen, warum.
Aber ihr seht das in der Instagram-Story, wenn ihr uns folgt auf mordhoch2.truecrimepodcast. Die 2 ist ausgeschrieben. So, genug der Werbung. Tschüss!
Tschüss!